Hallo Stella.
Hallo Christian.
Wie geht's dir?
Richtig gut. Wirklich, also erstaunlich gut.
Es
mal
ist
zur Abwechslung.
Liegt es an der Uhrzeit oder?
Nee, das bestimmt nicht.
Okay.
Ich bin ja nicht so der, also es ist jetzt langsam schon so, ich drifte schon so ab, ich bin ja so ein Früh-ins-Bett-Geher.
Das ist immer das Schöne an dem Wetter, weil es wird früh dunkel.
Ja, aber, dann, das ist, aber wenn du aufstehst, ist es halt auch schon
dunkel. Ja, da ist mir egal, da stehe ich ja nur auf.
Nee, das finde ich schlimmer. auf jeden Fall. Nee, es liegt am Gast.
Okay.
Und an der Thematik, über die wir heute sprechen.
Ja. Unser Gast ist heute auch schon durch die Tür gekommen, war voll bepackt. Also da ist, glaube ich.
Das ist alles so schön heute. Hoffentlich. Mal gucken. Ja, bei dir alles gut so? Bist du okay?
Bisschen müde.
Ja.
Weil ich es nicht schaffe, bei dem wunderbaren Wetter früh ins Bett zu gehen.
Ja, gut.
Ich warte nur auf den Moment, dass es so.
Also, ich glaube, am Wochenende ist Sommer. Ist da nicht irgendwie Zeitumstellung oder so?
Ja. Schon, es wird genickt, ja.
Ja, guck mal, da sitzt doch jemand, der muss es wissen, weil davon hängt vielleicht auch, ich glaube, was ab, nur bei euch vielleicht. Wir sprechen nochmal drüber. Ich habe zwei Tagessprüche mitgebracht. Ich konnte mich nicht entscheiden. Vielleicht, ich nehme mal beide und danach kann unser Gast sagen, was besser zu ihm passt. Der erste kommt aus vor Christus, von irgendeinem Römer, I guess. Marcus Tullius Cicero?
Ja.
Ist das der Cicero?
Das ist der Cicero.
Ah, okay. Top informiert. Und er heißt, unter den Erwerbsquellen ist keine so edel, so ergiebig, so lieblich und so ehrenvoll für den freien Mann als die Landwirtschaft. Und der zweite Spruch ist von Tolstoi, also ein bisschen aktueller. Ein tüchtiger Bauer wird nie sofort zeigen, dass er Verstand hat. Das wäre nachteilig für ihn. Er weiß, dass man dummen Menschen unbefangen, arglos entgegenzutreten pflegt. Das ist ihm gerade recht. Man steht unverhüllt vor ihm. Und der Bauer sieht sofort all unsere Schwächen. Und damit willkommen bei Steilzeit.
Es geht heute offensichtlich geht es um irgendwas mit Technik und mit Wasser laut einschenken.
Genau, herzlich willkommen, Philipp.
Hi.
Schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Konntest du dich identifizieren mit einem dieser Sprüche?
Ich würde sagen, nicht so 100%, aber ich würde dann den ersten nehmen, wenn ich mich entscheiden müsste.
Weil du bist Landwirt und du bist ein freier Mann in der Landwirtschaft. Oder steht es da? Doch für den freien Mann als die Landwirtschaft ist keine Erwerbsquelle so edel, so ergiebig, so lieblich und ehrenvoll.
Muss ich ja in meiner Position sagen.
Also du bist, würdest du dich vorstellen, würdest du sagen, du bist Landwirt?
Ja, glaube, das Wort passt am besten. Würde ich schon sagen.
Du bist 28 Jahre alt. Du hast Abi gemacht auf der Kant-Schule. Mhm. Und du hast 2016 angefangen, Agrarwissenschaft zu studieren an der TH Bingen.
Genau.
Und hast das auch abgeschlossen?
Ja.
Und bist, also die meisten Leute kennen dich vermutlich vom Wochenmarkt. Aber du machst sehr viel mehr als nur am Wochenmarkt stehen.
Ja, und das mache ich einmal die Woche in Rüsselsheim. Und den Rest der Woche bin ich meistens auf dem Feld. Kommt ein bisschen auf die Jahreszeit an. Entweder in Bausheim oder in Astheim, da sind die meisten Felder von uns. Ja.
Also euer Landwirtschaftsbetrieb ist in Bausheim, auch schon immer gewesen, oder?
Schon immer gewesen, ja.
Wie lange gibt es euch schon? Also du hast den Betrieb übernommen, ist das schon vollzogen quasi?
Nee, also wir sind quasi Teilhaber, mein Vater und ich teilen uns das auf. Und seit wann gibt es den Betrieb? Ich glaube, vor so 100 Jahren hat ja jeder mehr oder weniger was in der Landwirtschaft gemacht und das hat halt so nach und nach dann nachgelassen, bis auf die ganz wenigen, die es jetzt noch machen. Deswegen, ich glaube, wenn man das ganz, ganz weit zurückverfolgen würde, seit immer wahrscheinlich.
Krass. Also deinen Papa kenne ich und ich kenne auch deinen Opa und die sind auch beide Landwirte logischerweise. Und deine Mama ist auch mit eingebunden und du auch. Und ist ein Familienbetrieb.
Genau.
Ich kenne dich ja auch schon eine Weile, aber auch immer in deiner professionellen Funktion in der Landwirtschaft. Wie muss ich mir vorstellen, wie du so diesen Einstieg gefunden hast? Hattest du so auch so eine ganz verträumte Kindheit auf dem Hof oder warst du von Anfang an mit eingebunden auf dem Feld? Wie ist das abgelaufen?
Ich glaube teils, teils. Also klar, als kleiner Junge findet man das super. War bei mir auch so. Hab da viele Stunden auf dem Traktor verbracht mit meinem Opa, mit meinem Papa. Wurde auch schon als ganz kleiner Junge mit aufs Feld genommen. Klar, so mit 9, 10, 11 Jahren war es auch noch so. Da haben mein Cousin und ich so ein Stück Feld zugewiesen bekommen quasi und dann haben wir unsere, in Anführungszeichen,
krass, eigenen, echt?
Ja, natürlich cool. Mit großer Hilfe meiner Oma oder meiner Eltern. Ja, das hat dann aber, ich würde sagen, so mit 13, 14 so ein bisschen nachgelassen. Und ab dann habe ich wirklich auch nicht mehr so viel irgendwie mitbekommen. Dann Abi gemacht und nach dem Abi so klassisch keinen
Plan
gehabt. Ich wusste, okay, ich will jetzt auf jeden Fall nicht direkt irgendwie was studieren, weil ich auch gar nicht wusste, was. Und dann habe ich mir gedacht, gut, du hast diesen Betrieb hier vor Ort. Man sollte wenigstens mal das ausprobieren. Mhm. Und habe dann ein Jahr quasi einfach so mitgearbeitet und dann relativ schnell gemerkt, dass mir das gut gefällt und dann mich eingeschrieben für das Studium, weil für mich war auch klar, also das Abi habe ich jetzt auch nicht umsonst gemacht und mit einer Ausbildung ist man halt dann schon ein bisschen eingeschränkt, was man machen könnte, angenommen, das funktioniert jetzt nicht, bis ich in Rente gehe. Mhm. Kann ja sein, dass es irgendwann mal aus finanzieller Sicht, wie auch immer, einfach nicht mehr sich lohnt. Mhm. Und dann kann ich mit einem abgeschlossenen Studium halt schon noch ein bisschen mehr was anfangen.
Auf jeden Fall. Was für eine Ausbildung hätte man machen können? Agrarfachwirt, heißt das so?
Oder? Also wir haben jetzt seit August diesen Jahres zum ersten Mal einen Azubi.
Ah, ihr bildet auch aus?
Ja, sau cool. Also jetzt zum ersten Mal. Mhm. Der macht seine Ausbildung als Gemüsegärtner. Mhm. Es gibt verschiedene. Man kann auch, glaube ich, eine Ausbildung zum Landwirt machen. Bei mir hätte der Gemüsegärtner mehr Sinn gemacht, glaube ich.
Ihr seid nämlich ein reiner Gemüsebetrieb. Ihr habt keine Viehhaltung, kein Nutzvieh.
Genau, wir haben keine Tiere, kein Vieh. Wir sind aber auch kein reiner Gemüsebaubetrieb. Also die größte Ackerfläche bewirtschaften wir eigentlich mit Getreide.
Stimmt, das ist ja kein Gemüse. Ja. Ah, okay.
Weil, also, ist natürlich viel einfacher, einen Hektar Getreide zu bewirtschaften, als einen Hektar Gemüse von der reinen Arbeitszeit her.
Wie viel Fläche habt ihr? Ich war ja mehrfach schon bei euch mit auf dem Feld und ich habe überhaupt keinen Überblick, welches Feld das war. Oder, also, es sind auf jeden Fall mehrere, aber die sind alle in Bauscheim und wie groß ist das?
Bauscheim und ein paar so Astheim und Umgebung. Insgesamt dürften wir jetzt so bei 90 Hektar sein. Wir haben in den letzten Jahren ein bisschen was abgegeben. Mhm. Und werden auch jetzt noch mal ein bisschen Fläche verlieren im Zuge der Eselswiese, wenn das irgendwann passiert. Also wir haben da leider kein Eigenland. Das wäre sehr schön gewesen. Nur gepachtete Fläche. Aber ja, die wird, ich weiß es auch nicht so genau, ich schätze mal so in 2, 3 Jahren vielleicht wird es da losgehen. Und dann sind es noch mal so 10 Hektar, die wir verlieren. Das ist aber dann auch in Ordnung so. Also wir haben jetzt damit geplant, das passt dann.
War das bei dir ein Schwerpunkt des Studiums, dieses Gemüsegärtner-Ding? Oder also wie lange seid ihr überhaupt schon Gemüsebetrieb? Hattet ihr jemals Vieh?
Ja, das wie lange genau weiß ich jetzt gar nicht. Aber wir hatten auf jeden Fall Vieh. Also meine Oma, mein Opa können auf jeden Fall noch von erzählen. Mein Vater hat ja auch Landwirt gelernt und der hat es auch noch mitbekommen mit den Tieren. Was war die Frage?
ob das Teil des Studiums war, was für einen Betrieb man quasi hat oder ja.
Ganz minimal. Also der Studiengang heißt Agrarwirtschaft und in diesem Studiengang wird dann nach dem dritten Semester, glaube ich, nochmal teilt sich das ein bisschen. Da kann man wählen, ob man nur Pflanzenbau macht quasi oder auch Vieh dazu. Bei mir war es relativ klar, ich brauche keine weiteren Semester mich mit Tierernährung und sowas. Also die Basics hat man auch in den ersten 3 Semestern da gemacht, aber Ist für mich ziemlich klar und auch nach wie vor klar, dass wir da nicht wieder reingehen werden. Und dann konnte man noch mal ein Semester spezifizieren und dann war ich ein Semester noch in Geisenheim.
Oben am Weinbau-Campus.
Weil dort auch Gemüse thematisiert wird.
Echt?
Ja.
Also ist es eine Kooperation mit der Uni dann da? Oder?
Genau, also man kann, ich weiß den Studiengang nicht genau jetzt, aber man könnte auch direkt in Geisenheim in die Richtung studieren, halt mit mehr Schwerpunkt Gemüse und auch ohne Tiere und so, glaube ich. Aber genau, das war also eine Kooperation, wo man dann quasi ein Semester dort gemacht hat.
Mhm. Als wir zum letzten Mal gesprochen haben, das war 2019, also fachlich, ansonsten sehen wir uns ja jeden Samstag.
Wortlos, es wird nur drauf gezeigt. Und
nein, ich sag schon Hallo.
Hallo.
Hallo. Genau, und manchmal habe ich gesagt, Philipp, wann kommst du in den Podcast? genau. Aber 2019 haben wir zum letzten Mal so fachlich gesprochen. Da warst du, glaube ich, kurz vor deinem Abschluss oder es war nicht mehr in allzu weiter Ferne.
Genau, ja.
Dann kam die Pandemie und du warst fertig mit dem Studium. Wie lief das ab da weiter?
Also ich hatte echt Glück. Ich habe Anfang März, glaube ich, mein Zeugnis geschickt bekommen. Das heißt, ich musste keinen Home-Unterricht oder was auch immer noch machen. Ja, wie ist es dann weitergegangen? Also der Einstieg war wild natürlich zu dem Zeitpunkt, weil es ging halt direkt von null auf, also was heißt null? Ich habe natürlich in den Semesterferien schon gearbeitet und da vieles mitbekommen musste, wie es läuft so, aber dass man dann so voll und ganz dabei ist, war dann zu dem Zeitpunkt schon ja, wirklich von 0 auf 100, weil, wie man weiß, durch Corona hatten die Leute mehr Zeit, haben mehr gekocht, haben mehr bei uns eingekauft. Man musste sich auf einmal mit so Sachen wie, jeder muss Abstand halten, wie machen wir das eigentlich im Hofladen und auf dem Markt vor allem, dass die Leute sich nicht gegenseitig irgendwie die Köpfe einschlagen. Mhm. Dazu kam noch, dass wir unsere Mitarbeiter aus Rumänien nicht so planmäßig quasi bekommen haben oder die nicht einreisen konnten, wie es geplant war, sodass dann irgendwelche Leute auf einmal dann bei uns gearbeitet haben, die halt Zeit hatten, die wir irgendwie bekommen haben. Was auch natürlich nochmal anders war, als wenn du Leute bekommst, die wissen, was sie zumindest ungefähr machen sollen. Ja, war intensiv auf jeden Fall, aber muss manchmal auch noch dran zurückdenken, weil das schon irgendwie, ja, war für den Anfang echt besonders so. Glaube auch für alle, die das, also unsere Verkäufer, Verkäuferinnen und so weiter oder auch die Mitarbeiter, die noch da waren oder dann irgendwann kommen konnten, sagen auch, das war schon irgendwo eine besondere Zeit. Ja, und als das so ein bisschen abgeflacht ist, dann ging es so in den normalen Alltag rein, würde ich sagen. Also klar, man macht nicht alles sofort von Anfang an. Das baut sich so peu à peu auf. Nach wie vor gibt es Dinge, die hauptsächlich mein Vater macht und hauptsächlich Sachen, die ich mache. Ja, so entwickelt sich dann so eine Routine, würde ich sagen, über die Jahre.
Du hast den Hofladen jetzt gerade schon erwähnt. Den habt ihr noch nicht schon immer oder doch, aber noch nicht so präsent. Also das ist ja eine Anlaufstelle. Das ist ja nicht so ein, ja.
Genau, also ich glaube 2016, also es war immer schon so, wenn das Hoftor offen ist, kam hin und wieder mal einer vorbei, aber wirklich nicht viel. Und ich glaube 2016 hat meine Mutter dann angefangen, so ein bisschen mehr auch schon Sachen einfach hinzustellen, sage ich mal. Auch in dem Raum, wo der Hofladen jetzt drin ist, aber noch bei weitem nicht in dem Maße. Und dann hat sich das so peu à peu aufgebaut und dann auch tatsächlich durch Corona nochmal den entscheidenden Kick, glaube ich, dann gekriegt, dass sich das nochmal, also dass es dann in dem Ausmaß ist, wie es jetzt ist.
Einfach. Ganz anders als in der Gastro. Das war ja eher ein Downer für die und für euch war das umsatzmäßig wahrscheinlich total.
Definitiv. Also cool. Es war wirklich, es gab so Ostern zum Beispiel, weiß ich noch, Gründonnerstag, glaube ich, vor und nachher nicht mehr so erlebt. Also der Anfang. Oh,
Kam in der Zeit dann noch irgendwie so ganz verrückte Anfragen, weil Corona-Zeit war ja auch das, wo dann die Leute das Kochen für sich entdeckt haben und dann auch wirklich mit allem rum experimentiert haben. Und dann steht man auf einmal bei euch auf dem Hof und fragt, habt ihr ausgerechnet den Kohl oder den und alle möglichen. Also wird dann auch die Palette vielleicht mal umgestellt?
Nee, das würde ich nicht sagen. Also ich bin tatsächlich im Hofladen auch eigentlich nie. Ich verkaufe da eigentlich nie. Nur auf dem Markt samstags in Rüsselsheim und kann mich jetzt nicht erinnern, dass es da extrem so war. Ich glaube, einfach die Masse der Leute und die Menge, was die Leute einzeln gekauft haben, die war anders.
Ich habe so viele Fragen. Wie sehr, wie hoch ist die Dichte an landwirtschaftlichen Betrieben in Bauscheim? Ich habe das Gefühl, Bauscheim ist ja so ein ganz spezielles Fleckchen in Rüsselsheim. Es ist schon irgendwie ein eigener, es ist einfach nicht wie der dicke Busch jetzt oder so. Es ist einfach ist ein eigenes Dorf, so finde ich, ein eigener kleiner Kosmos. Und ich habe das Gefühl, das sind sehr oder relativ viele landwirtschaftliche Betriebe oder trügt das so ein bisschen, dass es einfach auch weniger wird?
Das trügt, glaube ich. Also ich kann es nicht genau sagen, aber ich glaube so vor 20 Jahren, vielleicht 25 Jahren gab es noch so 15 bis 20 Betriebe, würde ich schätzen. Mhm. Ungefähr. Und heute sind es tatsächlich 4 noch, bald noch 3.
Und ihr kennt euch wahrscheinlich alle das ist alles entspannt und.
Ja, also wir sind dann auch, es gibt den Schneider noch, der hört aber, glaube ich, nächstes Jahr auf und dann sind wir im Ort die einzigen und dann gibt es noch 2 Aussiedlerhöfe.
Krass, okay.
Ja.
Aber es ist dann auch so, weil es ist ja gerade so um Bauscheim, Eselswiese wurde genannt, ringsrum sind auch nochmal Ackerflächen, dann vor allem hinten dann auch an der Landstraße Richtung
Königstetten.
Und also es ist ja wirklich viel Ackerfläche und viel Landfläche da. Verteilt sich das dann auch nur auf diese 4 Höfe oder ist es dann, dass dann irgendwo hinten aus Mainz dann der eine Landwirt noch kommt und sagt, das gehört mir und das, oder?
Also es gibt den Eissalat Bär, also so hieß er früher zumindest, ich weiß nicht, vielleicht heißt er auch mittlerweile Gemüsegarten offiziell, ist ein, ja, ich würde fast schon sagen, ein Konzern, also der hat, glaube ich, 11 Niederlassungen in Deutschland und eines, glaube ich, in Worfelden oder Wallerstetten. Und die produzieren halt Gemüse für den Supermarkt, sage ich jetzt mal. Und die haben in den letzten Jahren auch die ein oder andere Fläche bei uns bewirtschaftet. Ist dann nochmal eine andere Dimension auf jeden Fall. aber ja, nee, ansonsten hat sich das schon so ein bisschen aufgeteilt dann auf den Rest. Plus, was in den letzten Jahren noch dazugekommen ist, die Rasenpartner, habt ihr bestimmt auch schon gesehen, dass relativ viel Rollrasen bei uns in der Gegend liegt. Ja, da ich würde sagen, so hat sich das dann von diesen 20 auf die, wenn man die 2, die ich jetzt noch genannt habe, also die Rasenpartner und den anderen großen Betrieb, auf diese 5, 6 Betriebe aufgeteilt.
Wie katastrophal ist so ein Rollrasenbetrieb so für die Biodiversität und den ganzen?
Ja, ich glaube, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Also in meinen Augen ist es natürlich jetzt nicht erstrebenswert, was die tun.
Also oder anders, macht sich das bemerkbar?
Gut, die haben immer dieselben Flächen. Also ich habe jetzt noch keine Fläche bewirtschaftet, die vorher Rollrasen war. Ich vertrete halt einen komplett anderen Ansatz. Also jedes Jahr immer nur dieselbe Pflanze auf der Fläche sehe ich nicht als so zielführend für die Zukunft. Aber ja, lässt sich halt leider nicht verhindern. Und ja, mal sehen, wie sich das so entwickelt in der nächsten Zeit. Aber ja, wie wir schon festgestellt haben, es gibt halt auch gar nicht mehr so viele andere Betriebe, die vielleicht die Kapazität auch haben, um die Fläche zu bewirtschaften.
Klar, du hast ja auch schon...
Das hätte mich nämlich, als du Saisonarbeiter und sowas erwähnt hattest, also in den Hochphasen, wie viele Leute arbeiten dann bei euch?
Also es hat jetzt, wir haben das ein bisschen reduziert, weil der Mindestlohn tatsächlich für uns mit das größte Problem darstellt momentan. Also da geht es gar nicht darum, dass wir das den Leuten nicht zahlen wollen. Die sollten eigentlich in meinen Augen tendenziell noch ein bisschen mehr kriegen für die Arbeit, was sie tun. Nur ja, in der Landwirtschaft ist es halt problematisch, den Preis dann immer so weiterzugeben. Ja. Wo wir jetzt, glaube ich, schon an so einem Punkt sind, wo die Kunden hin und wieder ein bisschen verdutzt gucken, weil halt das, glaube ich, noch nicht so bewusst ist, dass das nicht anders geht momentan. In der Hochzeit, also das ist die Spargelzeit bei uns, wir haben auch 2-3 Hektar Spargel, sind es auf dem Feld tatsächlich dann so 6 bis 7 Leute. Mhm. Okay. Waren auch schon mehr in der Vergangenheit, so vielleicht 8 bis 9, aber ja. Und in den normalen Zeiten sind es so 3 bis 4.
Beantwortet das deine Frage?
Das beantwortet meine Frage. Ich habe jetzt mit den Massen schon irgendwie fast gerechnet, aber ja. Wenn die Leute hast, die dann wissen, was sie da zu tun haben und glaube ich.
Ja, also dadurch, dass wir im Ort sind und mein Platz halt begrenzt ist, können wir auch nur eine begrenzte Menge an Gemüse, sage ich mal, produzieren. Wenn jetzt jemand auf einem Aussiedlauf ist, der kann halt dann nochmal irgendwie eine Halle bauen oder ein Kühlhaus oder was auch immer, ist bei uns jetzt schwierig. Ja. Deswegen ist ein Familienbetrieb, wir versuchen alles direkt zu vermarkten und dann reichen die Mitarbeiter.
Du hast 2019, hast du zu mir gesagt, du glaubst, dass sich viel verändern wird. Gerade so, also das war jetzt halt, ne, ziemlich, halt vor Corona, das konnte jetzt niemand, das hat wirklich wahrscheinlich niemand gedacht. Aber du hast dich damals bezogen auf Klimawandel, auf politische Grundsatzentscheidungen, Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und so weiter. Weil du gerade gesagt hast, das ist nicht so ganz mein Ansatz. Was ist denn dein Ansatz?
Also während dem Studium haben wir das nur mal leicht angeschnitten, dieses Thema. So Thema Humus, Humusaufbau, Bodenfruchtbarkeit, finde ich, war viel zu wenig Thema, so rückblickend. Und für mich war klar, okay, nach dem Studium muss ich mich damit nochmal irgendwie selber beschäftigen. Habe ich dann noch so peu à peu gemacht, Internet, Bücher gelesen, wie auch immer. Und ja, dadurch so ein bisschen in so eine, was heißt Schiene, aber schon dann ein bisschen versucht, was umzustellen und einfach das Thema Bodenfruchtbarkeit ein bisschen stärker in den Fokus zu rücken, als es vielleicht jetzt davor der Fall war, um diesen Sachen, die du angesprochen hast, vielleicht ein bisschen entgegenwirken zu können und ein bisschen resistenter einfach zu sein gegen was auch immer.
Ja. Sind das Veränderungen, die auch von den vorigen Generationen quasi, die auch gebilligt werden oder begrüßt werden, hast du da Spielraum? Weil du hast ja gerade gesagt, dein Vater arbeitet noch mit und ihr seid da, ne? Also ich glaube, dein oder anders. Man muss sich, glaube ich, als Familienbetrieb und als Person, die möchte, dass der Nachwuchs die Nachfolge anstrebt, auch darauf einstellen, dass der Nachwuchs vielleicht andere Vorstellungen hat. Wie läuft das bei euch?
Gute Frage.
An dieser Stelle Grüße an den Herbert.
Also ich muss sagen, von Anfang an war da die Bereitschaft da zu sagen, wir können gerne so gut wie alles ausprobieren. Also da war nie irgendwie mal die Situation, dass hieß, nee, will ich gar nicht irgendwie was von wissen. Aber tatsächlich, also das, was wir jetzt ausprobiert haben, würde ich sagen, sind schon Dinge, die ich auch vor allem machen möchte und das auch so ein bisschen nach vorne bringen möchte. Ich glaube, hin und wieder kommt dann mal so ein kleiner Reality-Check von meinem Vater, weil er Dinge anspricht, die ich vielleicht nicht so bedacht hatte und die halt aus Erfahrung, ne, irgendwann bei ihm ein bisschen präsenter sind. Und ich glaube, wir sind auch nach wie vor in einem Prozess, wo man immer wieder so ein bisschen Dinge ausprobieren muss, nachjustieren muss, um dann an ein Ziel zu kommen. Also ich bin bei weitem noch nicht da, wo ich gerne sein würde mit vielen Dingen. Aber ist jetzt nicht so, dass wir da komplett konträrer Meinung sind und da auf keinen grünen Zweig kommen. Also wir haben schon relativ viele Dinge verändert mittlerweile. Und würde ich sagen, zum Positiven hin, hauptsächlich.
Das ist ja auch für ihn einfach ein Prozess. Wobei er sich natürlich auch mal in dem Prozess befunden hat. Weil er ja auch Nachfolge war.
Ja, sicher. Inwieweit es da, kann ich nicht beurteilen, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ich glaube auch, dass es einfach nochmal einen deutlichen Unterschied gibt zu vor 30 Jahren.
Auf jeden Fall.
Weil vielleicht doch einfach mehr Wissen jetzt bekannt ist über gewisse Themen, wo der Fortschritt im Vergleich zu 60 zu, also vor 60 zu vor 30 Jahren jetzt nicht so enorm war, aber zu vor 30 Jahren und heute schon nochmal, glaube ich, durch die Wissenschaft viel entdeckt worden ist, wo man jetzt sich vielleicht ein bisschen näher mit befassen kann.
Wie regelmäßig informierst du dich über so Neuerungen und Kram? Ich meine, da gibt es vermutlich Fachzeitschriften und Portale und gibt es einen TikTok-Kanal, den man konsultieren sollte oder so?
Das also gar nicht mal so regelmäßig. Also ich muss sagen, im Sommer habe ich dafür ohnehin eigentlich keine Zeit, kein Nerv. Ich habe letztes Jahr einen Bodenkurs nochmal gemacht in die Richtung so Bodenfruchtbarkeit. Auch vielleicht der ein oder andere hat's dabei, der noch nicht so ganz von der breiten Masse als nachgewiesen angesehen wird vielleicht. Aber das hat mir auch schon mal auf jeden Fall wieder deutlich was gebracht. Und ansonsten, ich glaube, es ist auch nur eine begrenzte Anzahl an irgendwie Literatur und sowas zu dem Thema vorhanden. Und wenn man da 3-4 Bücher gelesen hat, dann hat man auch erstmal, glaube ich, so viel Input, dass man braucht, bis man das, was da drin steht, dass man da für sich den richtigen Weg gefunden hat, sagen wir es mal so. Aber klar, man stößt immer wieder auf Dinge, wo man denkt, oh, hört sich nicht verkehrt an, sollte man vielleicht mal näher sich mit befassen.
Du hast gerade schon gesagt, im Sommer hast du nicht so viel Zeit. Wie gestaltet sich denn überhaupt so dein Arbeitsalltag? Das ist von Jahreszeit zu Jahreszeit natürlich unterschiedlich. Ich habe deinen Papa immer mal begleitet. Es gab mal im Echo so eine Serie, weiß ich gar nicht mehr, wie die hieß, irgendwas unterwegs mit Bauerjungen oder so. Und dann war ich, glaube ich, immer zu den Jahreszeiten so 4-mal, glaube ich, war ich mit dabei. Und es ist irgendwie immer anders. Aber gibt es für dich sowas, wo du sagst, Hofladen machst du zum Beispiel nicht oder bist du nicht da? Du machst samstags Markt und was machst du sonst so?
Gut, wir sind Donnerstag und Freitag auch auf dem Wochenmarkt in Waldorf und in Ketzerbach.
Das heißt, da stehst du dann auch im Stand auch?
Ich fahre mit hin und helfe mit aufbauen und dann fahre ich wieder nach Hause. Wir beliefern dienstags diverse Kindergärten hier in Rüsselsheim.
Oh, krass.
Das ein oder andere Restaurant in Rüsselsheim und Umgebung. Das mache auch eigentlich alles ich selber. Ja, und ansonsten, also ich würde mal sagen, von April bis Ende September findet viel auf dem Feld statt tatsächlich. Und ich würde sagen, in den Wintermonaten auch viel im Büro, aber auch auf dem Feld. Also wir haben ja auch Dinge wie Rosenkohl, Wesing und so weiter, die auch im Winter geerntet werden. Und da wir im Winter dann auch nicht mehr so viel Mitarbeiter haben, müssen ich und mein Vater da auch helfen, dass alles geerntet wird. Im Sommer ist es tatsächlich fast nie der Fall, weil wir uns um andere Dinge kümmern müssen. Aber so kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, dass ich auch versuche, mir im Winter Zeit zu nehmen für Dinge, die mittlerweile halt auch relativ wichtig sind. Ob das jetzt so Dinge sind, wie wir eben angesprochen haben, sich irgendwie über neue Dinge zu informieren, aber auch so Sachen wie, was für Preise muss ich eigentlich mittlerweile nehmen, damit am Ende vom Jahr auch irgendwas hängen bleibt. Ja. Was, glaube ich, vor 5-6 Jahren auch noch deutlich einfacher war als jetzt. Da sind auf jeden Fall auch viele Dinge, die halt so übers Jahr liegen bleiben. Und ja, man hat gefühlt noch nicht richtig angefangen und es ist Ende Februar und man denkt, ja, so viel Zeit bleibt jetzt nicht mehr.
Das heißt, wie viel Prozent deiner Arbeit würdest du sagen, so im Mittel ist körperliche Arbeit?
Kommt drauf an, was man als körperliche Arbeit ansieht. Auf dem Traktor sitzen würde ich jetzt mal nicht als körperliche Arbeit ansehen.
Nee, aber ich weiß noch, wie ich war einmal bei der Kohlernte dabei, macht ihr das noch manuell?
Ja.
Also man muss ja da jeden einzelnen Kohl abschneiden. Und
ja.
Mit einem Messer, also das ist echt krass.
Also klar, da gibt's, ich würde sagen, es gibt Dinge, die sind schon sehr fordernd. Es gibt aber auch Dinge, die sind jetzt, ist in Ordnung, also kann eigentlich jeder machen, ohne da jetzt am nächsten Tag kaum noch aus dem Bett zu kommen. Ich glaube, ich bin halt grundsätzlich einfach viel auf den Beinen. Und muss mir jetzt, glaube ich, keinen, also ich weiß auch ohne Uhr, dass ich meine 10.000 Schritte habe. Also ne, so kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
Okay. Muss man so präventiv auch so Sport machen, so dass man später, also dass man diesen Beruf einfach lange machen kann?
sollte
wenn ja,
man,
welchen?
Sollte man, ich habe es bisher nicht gemacht, weil ich auch eigentlich das Gefühl habe, dass es bisher so geht. Also ich spiele Fußball mittlerweile mal mehr, mal weniger regelmäßig.
Da sind ja auch so Sachen wie Stabi und also
ja, genau.
Zeug dabei, oder?
Ja. Man geht laufen, man fährt Fahrrad so, aber wahrscheinlich wäre es besser, wenn man im Fitnessstudio vielleicht die ein oder andere Rückenübung macht, weil da kann ich jetzt mittlerweile auch schon aus Erfahrung sagen, da ja, wird man irgendwann Probleme kriegen, weil man halt auch nicht immer, sage ich mal, so ergonomisch wie möglich Dinge hebt oder bewegt, weil halt manchmal irgendwas aus der hintersten Ecke rausgezogen werden muss und dann ist es halt auch dann in dem Moment, das heißt egal, aber es muss halt in einer gewissen Zeit, sage ich mal, gemacht werden und ich habe dann lieber was in ein paar Sekunden gemacht, als das vielleicht super schonend in einer halben Stunde.
Okay, fair.
Ja, ja mal aus Versehen vergessen, nicht aus dem Bein zu heben.
Ja.
Bei der Kohlernte halt die ganze Zeit gebückt irgendwie.
Ich denke mal, wir dürfen uns gar nicht erlauben, hier irgendwie was zu sagen, wir Büromäuse. So, ne? Also wir sind ja so... Ja,
das ist, geht auch auf den Rücken.
Ja, ja, ja. Nur, also ich würde mir manchmal wünschen, ich hätte eine Kohlernte.
Ja, ja, ja. Wir hatten ja in der letzten Folge mit Claudia haben wir gesagt, wir machen mal Stallzeit-Treffen auf dem Spielplatz. Einfach mal um Krummschaukeln oder was weiß ich. Nächstes Stallzeittreffen.
Oh, Kohlernte.
Kohlernte.
Top.
Und dann holen wir alle Leute dazu und die machen das alle freiwillig. Machen das freiwillig.
Was richtig Spaß macht, ist Kartoffelernte, finde ich. Das ist cool. Man sitzt da, also da ist man halt oben auf dem Wagen und sortiert.
Ja.
Macht dir das nicht so Spaß? Also ich meine, du machst das wahrscheinlich selten, ne?
Das macht tatsächlich hauptsächlich mein Vater und mein Opa. Damit habe ich bisher wenig zu tun gehabt. Ja, also ich stand aber auch schon mal so ein paar Tage auf dem Vollernter. Ist jetzt, was den Rücken angeht, auch nicht das Angenehmste.
Ja, okay. Ich war halt da so 2 Stunden drauf, glaube ich. Das dafür, ne, man hat dann so ein verklärtes Bild. Ich glaube, diese, ja, das darf man auch nicht.
Bist dann abgestiegen und hast dann gesagt, heute hast du was geschafft.
Ja, natürlich.
Heute
aber das war ja in dem Journalistenjob eh immer cool. Ne? Du hast immer jeden Tag einen anderen Beruf gemacht, im besten Fall so. Ja. Wir haben ja gerade schon über die Dichte der Höfe in Bauschheim und so weiter gesprochen. Samstags ist Wochenmarkt in Rüsselsheim, dienstags ist Wochenmarkt in Rüsselsheim und auch noch Mittwoch in Königstetten, glaube ich. Und nochmal im Dicken Busch donnerstags.
Ich glaube, das stimmt so, ja.
Und ihr habt da, dienstags habt ihr keinen Stand, das weiß ich. Und sonst?
Wir sind in Rüsselsheim
nur samstags. Ja. Was für eine Bedeutung haben denn so landwirtschaftliche Betriebe für Rüsselsheim noch? Hast du da eine Einschätzung?
Schwierige Frage. Mein Gefühl, auch da muss ich, glaube ich, jetzt gucken, welche Worte ich wähle, aber was so den Umgang, glaube ich, allgemein auch so ein bisschen angeht mit dem Wochenmarkt und damit ja auch, also es sind auf dem Rüsselsheimer Wochenmarkt samstags alle drei, oder sagen wir mal, die drei größten Betriebe, die noch aus Bauschheim kommen.
Ach, ihr kommt alle drei aus Bauschheim?
Alle drei Gemüsestände.
Ah, das wusste ich nicht. Ich dachte, da ist wenigstens ein so ein, weiß ich nicht, gibt es überhaupt noch Königstädter? Schneider.
Ja.
Der Sebastian.
Ja, weiß jetzt aber gar nicht genau, was der so, also der baut viel Kartoffeln an, das weiß ich, aber was sonst noch genau, weiß ich jetzt gar nicht.
Okay, ah, ihr seid alle aus Bauschheim. Ja,
Und ja, ich glaube, man könnte intensiver das pushen oder sich ein bisschen intensiver da bemühen, das vielleicht nochmal ein bisschen nach vorne zu bringen. Aber
Markt an sich, meinst du?
Markt an sich. Ja. Mhm. Auch so ein bisschen manche Sachen, wie man was priorisiert vielleicht. Mhm. Aber gut, das ist Sache der jeweiligen Verantwortlichen. Ansonsten weiß ich gar nicht. Also sonst würde mir nicht mehr so viel einfallen, weil Rüsselsheim, also wenn man jetzt Bauschheim noch mit einbezieht, klar, der Hofladen spielt, glaube ich, schon für relativ viele eine Rolle, weil wir einfach, also viele Bauschheimer gehen da auch einfach hin, auch viele Rüsselsheimer mittlerweile. Mhm. Aber so in Rüsselsheim selber, in der Stadt, würde ich sagen, ist ja überhaupt kein weiterer Bezug außer der Wochenmarkt. Also ja. Gar nicht.
Das stimmt, ja. Und dadurch, dass sie halt einfach in Bauschheim sitzt, ist es halt auch nicht, ich meine, klar, es ist eine Industriestadt, ist nicht Teil des Stadtbilds, ist in Bauschheim anders, finde ich, ist auch in Königstetten anders, in den dörflicheren Ortsteilen. Ist das quasi die Zukunft der landwirtschaftlichen Betriebe, Lieferung an Kindergärten, an Restaurants, Hofläden, also eine stärkere Fokussierung auf diese, ja, ready, wie soll ich sagen, Tailor-Made-Angebote, spezielle Angebote für spezielle Bedürfnisse und weniger dieses Wochenmarkt-Ding?
Schwierig. Also ich würde es gern wissen, dann könnte man sich schon mal darauf einstellen. Ich finde es super schwierig, vorher zu sagen, wo da in Zukunft so der Trend hingeht. Ich würde sagen, unsere Generation ist schon ja noch, also eher weniger vertreten auf dem Wochenmarkt.
Was ich null verstehe. Wie geil ist Wochenmarkt? Wie gut ist es? Da gibt es einfach Gemüse ohne Packung. Und es gibt alle Gemüse. Also es gibt auch so Special-Gemüse und so verschiedene Kressen und so Zeug und Pilze und sowas. Wochenmarkt, mega geil. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Weiß ich nicht, ob ich da anders verdrahtet bin. Bin halt auch mit meiner Mutter früher immer auf den Markt gegangen. Das spielt natürlich auch eine Rolle.
Ja, ich muss mir einfach angewöhnen. Das ist mega. Ich muss mir einfach angewöhnen beim Kochen. Wirklich zu sagen, ich nehme mir jetzt vor, ich will am Wochenende irgendwas Geiles kochen, dann brauche ich das. Und dann gehe ich nicht in den Supermarkt, sondern
ja, ich habe gerade in deinem Kühlschrank, als ich die Sahne da reingestellt habe, gesehen, den muss ich dich kurz outen, da liegen die Karotten in der Plastikpackung.
Und das ist auch immer so ein, aber da grätscht mir immer dieses, du kochst nur für eine Person mit rein. Und ich habe keinen Bock, dann irgendwie einen riesen Top-Pot zu machen. Das heißt, diese ganzen Karotten in dieser Schale verbrauchst du auch nicht richtig. Dann musst du dich wirklich dazu zwingen,
dann auch einfach mal. Ja, und deswegen Markt.
Ja.
Weil da kannst du auch nur zwei Karotten oder eine kaufen.
Ja.
Aber ich finde, das ist ein super Punkt, den du angesprochen hast, weil der Supermarkt hat halt jetzt nicht rund um die Uhr, aber schon sehr lange an fast allen Tagen auf. Und man kann sich jeden Tag das holen, was man braucht. Man muss sich eigentlich keinen großen Kopf machen, was man jetzt in der Woche so kochen will, was ja aber schon irgendwo zwangsläufig so ein bisschen nötig ist, wenn man jetzt samstags auf den Markt geht. Also klar, manche gehen da, glaube ich, auch hin und lassen sich vor Ort dann ein bisschen inspirieren. Aber ja, es ist, glaube ich, ein Punkt, warum das in unserer Generation, glaube ich, noch nicht so angekommen ist.
Aber es funktioniert tatsächlich. Also ich spoilere mal so ein bisschen. Da auf dem Küchentresen, da steht ein Korb mit Gemüse und mich lacht die ganze Zeit schon dieser Spitzkohl an.
Guck mal, du weißt sogar, was das ist.
Und ich denke mir dann die ganze Zeit, geil, mega, da kannst du irgendwie Chakalaka draus machen. Brauchst du noch das dazu? Und
darüber haben wir schon mal gesprochen, oder?
Chakalaka?
Ja.
Chakalaka ist super.
Muss mir nochmal erzählen, was es ist.
Chakalaka ist eigentlich ein Relish, eine Soße, eine Creme, es ist eigentlich Beilage. Es ist im Grunde was du eigentlich nur mit dem Brot tunkst oder mit dem Brot aufnimmst.
Habe ich noch nie gehört oder gemacht.
Es ist ein Haufen Kohl. Mhm. Es ist je nach Belieben ein Haufen Zwiebeln, ein bisschen Kartoffel, damit was Sättigendes noch mit drin ist und einfach scharf zuballern. Dann hast
aber
du
was ist die Soße? Mehlschwitze? Oder?
Nee, also auch mit passierten Tomaten, irgendwie ein bisschen drunter. Das ist wirklich gemüsigt. Dann kannst du es nämlich auch so ein bisschen einkochen lassen.
Und das geht in den Ofen auch nochmal oder nur
auf? Einfach im Topf. Einfach so im Topf, wirklich. Es ist im Grunde ein Eintopf, aber auch nicht so wirklich. Also du kannst es noch ein bisschen einkochen, das ein bisschen reduzieren. Und das ist halt so ein geiles Essen. Entweder kochst du dann einfach noch Reis ab und klatschst das da drauf oder hast halt wirklich so ein geiles Fladenbrot und.
Du klingst für mich, als wärst du eigentlich jemand, der prädestiniert ist, um regelmäßig auf dem Markt sein Zeug zu kaufen.
Ja. Muss ich mich jetzt so ein bisschen durchdrängen. Ich muss mich jetzt durchdrängen, um einfach die Mengen zu reduzieren, damit nicht die Plastikschale am Kühlschrank steht.
Also das ist halt auch, ne, wir verbinden das ja jetzt auch oft auf dem Markt zu sein mit irgendeinem sozialen Get-Together, ne? Also wir haben ja eine Gruppe, mit der wir uns da treffen, wie die Rentner, basically. Aber das ist halt cool, weil ich meine, also, und ich kaufe auch ganz oft einfach ungeplant Sachen. Weil die gut aussehen oder weil die Saison
Das war das Faszinierende beim letzten Mal, wo du dann mit diesen riesigen Radieschen ankamst.
Meinst du Rettich?
Nee, es waren wirklich Radieschen. Und die waren einfach, es waren einfach so solche. Es war Ronja. Ronja hatte die, glaube ich.
Ich
kann sagen,
ich habe schon lange keine Radiesen mehr
gehabt. Also das waren halt wirklich so riesen Oschis, wo alle gedacht haben, oh geil, okay, was ist mit denen passiert?
Ich gehe davon aus, dass sie die bei uns gekauft haben.
Wahrscheinlich. Und ja, ich habe das dann nur meinem Vater an dem Samstag noch bei meinen Eltern gesagt, habe das meiner Mutter erzählt.
Beeindruckend.
Und die ist dann, okay. Und die ist dann wirklich dann auch, nächsten Samstag ist dann auf dem Markt, hat sich auch diese Radieschen geholt. Und die waren sogar gut. Also es waren halt nicht mal, weil die Sorge, die ich hatte, war, dass die dann einfach geil aussehen, aber innen hohl und total verholzt. Aber die waren gut.
Bestimmt mit dem Boden bewirtschaftet.
Die waren bestimmt bei euch.
Die Sorte vor allem ist eine relativ alte Sorte.
Und die ist das mit den alten Sorten? Jetzt sind wir doch schon mal hier direkt
drin. Das ist, ja.
Weil, ne, also ich bin, das kann ich auch hier offen sagen, ich bin auch zusätzlich noch Mitglied in der solidarischen Landwirtschaft und muss aber trotzdem noch immer will immer noch zum Markt, weil ich einfach auch Sachen dazu kaufe und auch einfach ja jede Woche in diesem Ernteding irgendwas anderes ist. Und wenn ich Gurken möchte, dann muss ich halt auch mal irgendwie im Winter nochmal eine Gurke kaufen. Worauf wollte ich jetzt raus? Aber da gibt es natürlich auch manchmal so alte Sorten und ich wusste gar nicht so implizit, dass ihr das auch macht.
Ich glaube, das ist die einzige Kultur, wo ich wirklich sagen kann, das ist eine ältere Sorte. Mhm. Beim Rest habe ich mich tatsächlich nicht so extrem mit auseinandergesetzt. Haben da, glaube ich, auch größtenteils die Sorten, die wir bevor ich angefangen habe, auch angebaut haben. Beziehungsweise wir kriegen eigentlich, ja, ich würde sagen, die Hälfte unserer Gemüsearten, die kommen als Jungpflanze schon und die pflanzen wir dann nur noch, also die sehen wir nicht selber aus. Und da ist man natürlich auch ein bisschen gebunden an den Jungpflanzenbetrieb, was hat der für Sorten.
Okay, aber der Vorteil von Altsorten ist, die sind meistens resistenter oder was können die so?
Also ich glaube, diese Radieschen sind ein gutes Beispiel dafür, dass man halt nach und nach immer mehr versucht hat, das genormt zu züchten, sage ich mal, weil es wahrscheinlich ein bisschen mundgerechter ist, wenn die halt jetzt eher so eine sehr große Traubengröße haben als so ein Golfball, was schon der Fall ist bei unseren Radieschen hin und wieder. Also es kommt natürlich auch immer drauf an, wie war das Wetter und so weiter. Wie lange durften sie wachsen? Manchmal müssen wir auch schon einen Satz beernten, der vielleicht noch nicht so dick ist.
Aus Wettergründen dann?
Ja, weil es vielleicht mal 2 Wochen im Sommer jetzt nicht so warm war und der nächste Satz noch nicht ganz so dick ist, aber wir auch jetzt keine zukaufen wollen.
Okay.
Und dann halt auch ein bisschen kleinere nehmen. Aber ja, also so würde ich es mir erklären, dass man halt nach und nach da so ein paar Ecken und Kanten vielleicht, kann man sagen, sowohl geschmacklich als auch irgendwie Form, Farbe, Größe rausgezüchtet hat. Beim Rosenkohl zum Beispiel hat man früher immer gesagt, der muss einmal Frost bekommen, damit er nicht mehr so bitter schmeckt. Ist nicht mehr so. Also da müsste man heutzutage dann auch echt manchmal lange warten.
Ich kann sagen, wir leben ja auch in anderen Zeiten. Das ist halt aber auch so ein Beispiel. Ne?
Stimmt.
Ja, ne? Was, wenn kein Frost kommt? Ich habe jetzt auch Kiwis, also allein, dass Kiwis bei mir im Garten wachsen. Ich habe Kiwis geerntet, stand auch vor dem ersten Frost. Keine Ahnung, wann der kommt, aber hab die jetzt schon mal geerntet. weil, ne, wie soll ich das?
Ich glaube, bis der nächste Frost kommt, liegen die schon komplett vermatscht auf dem Boden.
Wie war denn das Erntejahr, wenn wir jetzt schon über das Wetter sprechen? Ja. War das ein gutes Jahr ein gutes Jahr war es auf jeden Fall für Wein. Das kann ich sagen, den haben wir auch im Garten. Aber den habt ihr natürlich nicht.
Nee, ja, ich glaube, ein gutes Erntejahr setzt sich auch immer so ein bisschen zusammen aus, wie groß war der Ertrag und wie war der Preis, den man dafür gekriegt hat. Also klar, beim Gemüse machen wir den Preis ja selber. Bei sowas wie Getreide oder auch Kartoffeln, die wir an den Großmarkt liefern, kriegen wir das, was wir kriegen. Ich glaube, es war jetzt vom Ertrag her ein relativ normales Jahr. Bei uns war im Frühjahr ein bisschen ein Problem, dass wir nochmal einen Spätfrost in den Tomaten und in den Gurken hatten, weil wir da auch den ein oder anderen anbaulichen Fehler gemacht haben, muss ich zugeben. Deswegen waren wir da ein bisschen später und hatten jetzt dann einfach auch später dann Tomaten und dementsprechend haben wir auch weniger geerntet. Wenn man so viel anbaut wie wir oder so viele verschiedene Sorten im Gemüse, kann man eigentlich meistens nie sagen, das war jetzt ein sehr gutes Jahr oder ein sehr schlechtes insgesamt. Es gibt immer Dinge, die besser gewachsen sind als andere, weil die Witterung einfach da eine Riesenrolle spielt. Wie trocken ist es, wie feucht ist es? Je feuchter es ist, desto anfälliger sind die Pflanzen für Pilzkrankheiten etc. pp. Ja, würde sagen, dass es alles in allem relativ durchschnittlich war.
Okay.
Also keine extremen Ausreißer nach oben oder nach unten. Wir hatten, was man glaube ich erst richtig bilanzieren kann bei den Kartoffeln zum Beispiel, ist ein neuer Schädling da, die Schilfglasflügelzikade heißt die, glaube ich.
Was?
Die schon relativ großen Schaden anrichten kann, weil sie eine Viruskrankheit überträgt, die man teilweise auch vielleicht manchmal erst im Lager dann so richtig entdecken kann. Deswegen würde ich da jetzt nochmal ein bisschen vorsichtig sein.
Okay.
Aber, ja.
Okay. Super spannend. Ich liebe alles daran.
wenn wir gerade bei Schädlingen sind, weil da ist ja dann auch, geht man mit Pestiziden vor, geht man mit Chemikalien oder chemischen Behandlungen vor. Wie experimentell ist man da oder wie viel experimentell kann man sich da irgendwie zutrauen? Weil es gibt ja auch, dass man, da spricht jetzt komplett der Laie irgendwie, dass man irgendwie Beikraut oder irgendwelche Pflanzen noch dazu setzt, weil die jetzt genau den Schädling irgendwie abwehren oder vertreiben. Also wie experimentell seid ihr da?
Also ich versuche da schon alles, was man so tun kann, auszuprobieren oder vieles, weil ich schon finde, man sollte so wenig wie möglich chemischen Pflanzenschutz betreiben. Aber ich sage auch ganz klar, dass es aktuell für mich auch nicht in Frage kommt, irgendwie auf Bio umzustellen, weil mir das Risiko, glaube ich, einfach zu groß ist. Und ich einfach in den gewissen Situationen, Notfällen, wie auch immer, auf meine Mittel zurückgreifen kann, wo ich weiß, dass sorgt dafür, dass ich am Ende auch wirklich was ernten kann.
Ja.
Aber ja, also wir führen tatsächlich auch den ein oder anderen Versuch durch, zusammen mit dem LLH, dem Landwirtschaftsverband, und haben zum Beispiel im Rosenkohl so eine Blühmischung ausgesät, die angeblich Nützlinge anlocken soll, die wiederum dann einen Schädling bekämpft, beziehungsweise Duftstoffe aussenden soll, die den Schädling eher abhalten sollen.
Und das könnt ihr wann überprüfen?
Das überprüfen die quasi, indem sie Fallen aufstellen, Zählungen durchführen. Also dieses Jahr hat das relativ wenig funktioniert, würde ich sagen, weil der Schädling schon sehr stark da war. Und dann, ja, wie gesagt, setzen wir auch chemische Mittel ein, weil du dann halt überlegen musst, okay, entweder ich setze jetzt dieses Mittel ein oder ich lasse es, und die Gefahr ist relativ hoch, dass ich entweder weniger ernte oder das, was ich ernte, in einem Zustand ist, den der normale Verbraucher als nicht käuflich ansehen würde. Also es ist natürlich noch essbar,
ja,
ist bei ganz vielen Dingen so, nur der Standard ist mittlerweile halt so extrem hoch, dass vieles, was essbar ist, auch einfach auf dem Acker bleibt oder weggeschmissen wird von uns, bevor es überhaupt irgendwo zum Verkauf hingelegt wird.
Das habe ich in der solidarischen Landwirtschaft am Anfang auch total gemerkt, ne? Dass als das losging, da waren halt, also wir hatten natürlich jemanden, der es gelernt hat und der einen Acker bestellen konnte, aber da waren einfach natürlich kleine Rettiche dabei, die sahen aus wie, ne? Und natürlich war da mal auch irgendwie so ein, was ist denn das dann eigentlich? Also die Radieschenblätter waren irgendwie so ein bisschen durchlöchert oder die hatten halt irgendwie so Stellen, die man rausschneiden musste. Ne? Sieht man irgendwie auch drüber weg, wenn das irgendwie ein Verein ist, der das jetzt zum ersten Mal macht, und das gibt sich dann auch, hat sich jetzt auch jetzt gegeben. Ich bin jetzt auch wieder mit dabei, hatte eine Weile Pause. Aber diese Ansprüche, glaube ich, allein schon mit geraden oder krummen Gurken, wo ich halt auch denke, es ist doch völlig egal. Also mir ist es komplett Wurst.
Ja, aber das ist dann so diese Gewohnheit. Du kennst es halt aus dem Supermarkt, da hast das alles schön.
Mir ist es fast suspekt, wenn die so ganz gerade sind. Wenn die so, und dann auch so glänzen. Das ist super künstlich, oder?
Das ist schön, weil dasselbe Gespräch hatten wir ja mit Emma. wo es dann auch darum geht, dieses, da ist dann halt die Gurke mal krumm oder ist dann halt da irgendwie eine, so eine kleine Verwachsung mit dran oder sowas. Aber
ich glaube natürlich auch, dass das nicht die Realität ist, dass alle Leute das so sehen.
Nee.
Nicht mal ein Bruchteil vermutlich so, ne?
Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Also wir haben jetzt die letzten 2-3 Jahre angefangen, Salatgurken selber anzubauen.
Ich liebe eure, die sind witzig. Ich finde die lustig. da sind auch gerade dabei, so ist ja nicht.
Da sind auch gerade dabei, ja. aber werden wir nicht mehr machen. Weil
krass, echt?
Das, der Aufwand da schon relativ hoch ist. Und also wir haben dann trotzdem einfach noch welche zugekauft, die sind dann auch von hier, meistens sogar aus dem Nachbarort, halt aus dem Treibhaus, wodurch einfach die Klimabedingungen einfach konstant sind und dadurch die Gurke halt so aussieht, wie sie aussehen soll. Und ja, die allermeisten nehmen dann halt, oder was heißt die allermeisten? Die meisten nehmen dann halt dann schon die gerade
gut aussehende Gurke. Oh Mann. Ja, das ist irgendwie schade und aber auch, ne, ja, ich glaube, das ist auch vielleicht ein Prozess. Oh, hopefully. I don't know. Aber das hast du damals schon gesagt mit den Pflanzenschutzmitteln. So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ja. Und ja. Das ist ja auch ein, das, ich, also ich verstehe das schon. Ja.
Ja, ich glaube, dass das auch für die Zukunft. Man ist ja auch super abhängig, wenn man das mal aus einem anderen Blickwinkel sieht. Es werden immer mehr Mittel auch einfach verboten, weil aus Umweltgründen, wie auch immer. Und wir sind jetzt schon bei so ein paar Dingen an so einem Punkt angekommen, wo es, wenn man halt nur noch eine gewisse Anzahl an Mitteln hat, bauen sich auch immer mehr Resistenzen auf. Dann wirken Mittel nicht mehr so. Und mittlerweile sind wir manchmal je nach Jahr, je nach Kultur, je nach Mittel an einem Punkt, wo dann doch wieder Mittel zugelassen werden, kurzfristig, um zu verhindern, dass es Totalausfälle gibt. Und dann sind Mittel, die eigentlich verboten sind, dann doch wieder erlaubt, weil man sich nicht anders mehr helfen kann.
Crazy.
Und allein da einfach nicht mehr so abhängig zu sein, glaube ich, von der Agrarindustrie, ist es, glaube ich, ein ganz guter Weg, sich mit der einen oder anderen Möglichkeit auseinanderzusetzen, wie man es vielleicht auch anders hinkriegen kann. Ja.
Super interessant. Und ich, ach, keine Ahnung, ich find, weiß nicht, ob Bewunderung da das richtige Wort ist, aber ich, ne, du weißt ja um die Risiken so in der Branche und das ist halt dein Job. Und damit musst du klarkommen. So. Und man weiß halt nie, also ob noch mal so ein Pandemiezustand jetzt in Bezug auf die Nachfrage quasi, ob sowas nochmal kommt irgendwie.
Ja, also ich glaube, tendenziell wird es eher schwieriger als leichter, würde ich mal so schätzen, auch aus Erfahrung der letzten Jahre. Weil, glaube ich, die Teuerung der Sachen schon ein entscheidender Faktor ist für viele.
Ja, natürlich, irgendwie alles ist so teurer geworden, aber irgendwie so vor 5, 6 Jahren habe ich wirklich noch richtig fest so daran geglaubt, dass dieser Nachhaltigkeitsgedanke so fest in der Gesellschaft verankert ist, dass jetzt alles gut wird. Vielleicht ist es auch ein bisschen naiv gewesen. Aber so, irgendwie dachte ich so, also das, ich verstehe nicht, wie man es nicht verstehen kann, so dass es so viel cooler ist, beim Erzeuger zu kaufen. Aber dann ist es halt letzten Endes doch eine Frage des Geldbeutels und und des Sozialstaats. Und dann, glaube ich, steigt man in so eine Diskussion ein, glaube ich, die, ja.
Tja, auch anstrengend. Am Ende wahrscheinlich aber wieder so Gewohnheit, weil selbst wenn du dir es leisten könntest, den Preis zu zahlen, den man zahlen sollte, damit auch alle Beteiligten da irgendwie gut bei rumkommen. Aber es ist dann halt, also es fällt halt schon auf, wenn irgendwie dann, auch wenn es nur ein paar Cent sind, die dann das teurer geworden ist. Da sind viele, glaube ich, schon dabei.
Ich glaube,
in Deutschland ist auch einfach das Problem, dass Lebensmittel allgemein nicht so die höchste Priorität haben, was Geld ausgeben angeht, wie das in anderen Ländern ist. Ich glaube, in Frankreich ist es ganz anders.
Ja, das glaube ich auch. Ja.
Und hier wird halt wahrscheinlich eher geschaut, dass man möglichst 2-mal irgendwie in den Urlaub fahren kann. Und dafür kaufe ich halt dann das ein oder andere doch lieber irgendwo günstig im Supermarkt. Kommt aber auch voll aufs Produkt an. Also eine Tomate, eine Gurke und eine Paprika, da achten die Leute, oder auch bei Obst, die Leute achten dann nicht ganz so stark auf den Preis, als jetzt bei einem Blumenkohl oder einem Wirsing, den man halt auch noch kochen muss.
Daran
und der Arbeit macht. Und die anderen Dinge, die ich aufgezählt habe, sind eher so, kannst du auch waschen einfach nur und essen direkt.
Ja.
Ne, muss man nicht zwingend noch irgendwas mitmachen. Hm. So sieht es dann auch bei den Preisen aus. Also
okay.
Beim Blumenkohl wird schon eher nachgefragt, was es kostet, als bei einer Tomate.
Ich hatte zum Beispiel jetzt überhaupt nicht im Kopf, was so ein Blumenkohl kostet. Ich würde wahrscheinlich einfach sagen, ja okay, nehme ich, weil ich habe keine Referenz. Ich weiß nicht, wie viel hat so ein Blumenkohl zu kosten.
Ich glaube, momentan kostet der bei uns so 2,60, 2,70.
Aber da denke ich mir auch, das ist so ein fettes Gemüse.
Ich wollte gerade sagen,
ist
da ist, richtig du hast, viel. Ja, was, du hast das, ja was in der Hand.
Das finde ich, also für mich ist so ein reasonable price.
Ja, also ich muss sagen, wenn man wirklich jetzt nur saisonale Dinge kauft und vielleicht mal die Paprika dann im Winter weglässt, die im Winter auch einfach deutlich teurer ist als im Sommer, wenn wir sie selber haben, kann man eigentlich immer noch für einen sehr schmalen Taler
aber
auch für 3, 4, 5 Personen kochen. Man muss halt vielleicht dann den Rosenkohl halt kaufen oder den Wirsing. Und man muss halt auch wissen, was man damit anfangen kann.
Das ist, glaube ich, nochmal die ganz andere Sache. Aber es gibt halt viel Kohl, ne? Es ist halt die Wintermonate, finde ich immer ganz... ganz anstrengend leider, weil man hat halt nur Kartoffeln und Kohl und irgendwelche Rüben. Ja, also wenn man das durchzieht, ne? Aber ja, und die Frage ist halt, was macht man damit? Aber dafür gibt es ja auch Beratung am Stand. Theoretisch,
genau.
Oder? Also
auf jeden Fall. Das ist auch eine Sache, wo wir, glaube ich, auch einem Supermarkt immer noch voraus sind. Und ist auch eine Sache, die ich mehr in den Fokus rücken will.
Mhm.
Also den Kunden vielleicht noch mehr abholen und ihm noch mehr abnehmen, was so Gedanken machen über was koche ich und wie.
Mhm.
Rezepte an die Hand geben. Und allgemein muss man, glaube ich, noch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit vielleicht auch leisten. So, was ist in dem Gemüse eigentlich enthalten? Warum sollte man es essen?
Ja, was kann man gut damit kombinieren?
Und was kann ich damit machen? Und vor allem auch den Leuten zeigen, dass es auch viele Rezepte gibt, die jetzt nicht den Riesenaufwand haben, auch bei so kompliziert anmutenden Dingen wie Rosenkohl oder Wirsing.
Ja, ja, okay. Es ist ein total spannendes Feld.
Ja.
Wollen wir mal in diese Kiste reingucken? Ist das ein Gastgeschenk?
Ja.
Oh mein Gott. Hol die mal rüber.
Ja.
Das ist crazy. Wir müssen hier Platz machen. Richtig toll. Das ist richtig toll. Was ist dein Lieblingsgemüse?
Boah, ich glaube, ich habe keins. Also ich esse eigentlich alles außer Tomaten und Auberginen.
Stimmt, das habe ich neulich festgestellt, als ich Tomaten kaufen wollte bei euch und du gesagt hast, du isst keine Tomaten.
Ja, das ist auch meine, also wenn mich da jemand fragt, was ich empfehle, muss ich meistens auf die Meinung von meinen Mitarbeitern zugreifen. Nee, ansonsten, also bei uns gibt es logischerweise auch oft Gemüse und so ziemlich alle Gemüsearten und ich mag eigentlich wirklich fast alles. Also
krass.
Es gibt jetzt nichts, wo ich sage, das ist absolut, das jedes hat so seine Zeit und dann isst man das ein paar Monate, dann hat man noch genug und dann gibt es das noch.
Geil.
Also Aubergine kann ich total verstehen.
Echt? Ich überhaupt
das ist so,
nicht.
Naja, es ist einfach nur...
Hast du schon mal richtig gute Moussaka gegessen? So, das wie
Lasagne, das da kannst du nicht liegen haben, weil am Ende ist es einfach nur Streifen geschnitten oder Scheiben und dann...
Du kannst sie auch grillen und dann ist sie auch richtig geil. Du kannst so Baba Ganoush draus machen.
Ja, okay, dann...
Ja, die Konsistenz ist auch fragwürdig.
Das da.
Weil die so
wir verstehen uns. Wir verstehen uns.
Ja, okay. Jetzt ein Gemüse, was ich gar nicht esse. Oh, Sellerie. So Stangensellerie. Kann ich gar nicht.
Ja.
Finde ich Konsistenz ganz widerlich.
Ach so, ja.
Gibt es Leute, die kaufen da richtig viel.
Ja.
Jede Woche.
Für einen Entsafter so, da check ich das schon. nee, Sellerie ist nicht so meins. Ja. Ich mag da jetzt mal reingucken.
Ja.
Soll ich mal gehen? Ich gehe mal.
Ja, genau. Wir haben Platz gemacht. Ich sollte... Okay. Es sei denn, diese Kiste wird jetzt größer auf dem Weg hierher. Sie ist schwer anscheinend.
Okay. Ah ja, was ist das alles? Du kannst den Spitzkohl haben für Schakalake.
Ja. Dafür darfst du den Kürbis, oder ich
hätte
auch gerne den Kürbis.
Krautsalat. Das ist Sauerkraut, oder?
Krautsalat, geil.
Also ich habe versucht, wirklich nur Dinge zu nehmen, die wir entweder selber hergestellt haben oder selber angebaut haben. Und dadurch, dass man ja die meisten Gemüse kennt, habe ich mir gedacht, wir machen mehr Dinge rein, die wir quasi verarbeitet anbieten.
Okay, also Krautsalat.
Jungs hausgemachter Krautsalat, den nehme ich sehr gerne.
Möchtest du, ich habe das Gefühl, du möchtest alles gerne.
Ich möchte alles gerne haben.
Mir ist ja an deiner gesunden Ernährung gelegen. Deswegen,
das ist sehr gut.
Okay, den Spitzkohl überlasse ich dir auch. Da wüsste ich zum Beispiel, ich würde wahrscheinlich irgendwas Asiatisches draus machen, oder?
Ja, wie so gesagt, der ist jetzt halt auch doch groß.
Ja, schon.
Den kann man irgendwie zwei sagen, also einmal halbieren. Und wie gesagt, bei Chakalaka, du machst erstmal einen Haufen.
Wie dünn schneidest du den denn?
Also du versuchst den schon irgendwie in so...
Boah, so breit.
Ja, dass du den halt auch schön verkochen kannst. Dass der wirklich noch irgendwie erkennbar ist, aber so weich ist, dass du halt auch jetzt nicht drauf rumkauen musst.
Ich habe das Gefühl, du musst das mal machen für uns.
Ich mach mal Chakalaka, mach ich gerne. Ich übernehme gerne den Spitzkohl feierlich.
Guck mal hier, Zucchini-Salat, der sieht saugut aus. Ihr macht voll viel ein, ne? Ihr macht oder habt relativ viel
vieles, was wir so hausgemacht machen, würde ich sagen, ist in dem Korb auch enthalten.
Den Zucchini-Salat jetzt hier zum Beispiel. Das ist ein Einmachglas und da sind Zucchini drin und Senfkörner sind es, das ist, was auch immer bei den sauren Gurken drin ist. Und Sellerie-Salz ist nicht Sellerie quasi als Stücke, oder?
Nee.
Gut. Karotten sind da drin. Wie esse ich das jetzt? Gieße ich das ab oder esse ich das einfach aus dem Glas?
Also ich esse das einfach so aus dem Glas.
Geil, ey. Einlegen ist auch so ein Ding. Da denke ich eigentlich auch, das ist so ein Trend. Weil das machen voll viele Influencer so haltbar machen und fermentieren und pipapo. Nein?
Also, das kann dein Algorithmus, der.
Ja, ich glaube, mein Algorithmus ist natürlich schon sehr geprägt. Ja. Tomatensauce, die sieht sehr, sehr gut aus. Kann ich jetzt natürlich nicht fragen, wie die schmeckt. Oder isst du Tomatensauce?
Das esse ich tatsächlich. Ich liebe auch Tomatensuppe tatsächlich. Also, aber roh geht halt wirklich nicht.
Wild. Hier ist übrigens auch Staudensellerie drin. Das ist aber kein Problem, weil der ist ja püriert.
Der ist ja püriert, da sieht man den nicht.
Ja, genau. Das ist wie bei kleinen Kindern.
Geilo. Eingelegte Zwiebeln.
Die sehen übrigens auch sehr gut aus. Wie geil pink sind die.
Das ist
doch richtig cool. Ja. Was macht man mit denen? Chutney. Also obendrauf auf irgendwelche.
Ja, ich würde, glaube ich, so bei einem Burger oder so einsetzen.
Oh.
Also da gibt es diverse Dinge, glaube ich,
wo man die. Also da, wo man.
Ich würde sie jetzt nicht so mit der Gabel einfach so abends essen. Das kann man auch bestimmt, aber ja.
Geil. Und dann haben wir hier noch einen richtig guten Hokkaido-Kürbis.
Ja.
Das ist ja auch die Saison so jetzt wirklich.
Genau. Ein bisschen auch, weil
machst du da was anderes draus als Suppe?
Und Hokkaido ist auch den man mit Schale essen kann. Was auch immer ganz geil ist, wirklich einfach nur so, so spalten, schneiden. Backblech,
ein
bisschen
geil. Gewürzen,
das wenn man möchte. Geil. Und was auch ganz gut ist in der Backofenschale, dass sie halt auch ein bisschen im Fett schwimmen können.
Wenn du so einen Mini-Hokkaido hast, der so groß ist, vielleicht kannst du ihn einfach halbieren und die Kerne rausschaben und dann kannst du in die Vertiefung so einen kleinen Camembert machen und dann kannst du den so im Ofen backen mit dem Kürbis und innen ist dann halt der Kaumbeer und dann ist er so geschmolzen und das ist mega geil. und man kann super gut auch so Muffins und so Zeug und Hefeschnecken, die haben dann mega geile Farbe. Das ist die letzten Paprikas?
Ja, so ziemlich. Ich denke mal so zwei Wochen haben wir noch eigene.
Die färben auch noch nach, ne? Die, oder?
Jetzt glaube ich nicht mehr. Das ist somit das größte Problem, die so richtig knallig gelb, knallig rot, knallig orange zu kriegen.
Ich habe eine Frage zu Paprika. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass Leute ein Problem mit grüner Paprika haben, oder? Oder was ist die Farbe, die keiner will?
Ja, grün, tendenziell grün. Schon, ja.
Warum?
Weil die noch so ein bisschen bitter. Also ja, ich finde die ist manchmal so ein bisschen bitter und...
Ich bin ehrlich, ich schmecke keinen Unterschied zwischen den Farben.
Okay, also rot ist eher ein bisschen mehr süß, gelb.
Echt?
Halt ja, wässrig. Bei grün ist halt immer so.
Wässrig. Ich nehme die Paprika. Die sind nämlich gelb. Du bist das nicht wert, dass du diese Paprika beleidigt.
Wir prügeln uns gleich noch um den Kürbis und dann.
Das doch hier, das doch, du bist auch so ein Pesto-Fan.
Ja.
Gute Basilikum-Pesto. Himbeermarmelade.
Himbeermarmelade. Die darfst du gerne haben.
Auch also mit Abstand mein Favorite.
Sehr geil. Die hat eine richtig gute Farbe. Wie macht man das, dass die Farbe so bleibt?
Das ist
bei Erdbeermarmelade, glaube ich, ne? Da wird es dunkler.
Genau, ja.
Ja.
Okay. Hast du da Erdbeermarmelade?
Johannisbeer.
Oh.
Da bin ich zufrieden mit.
Pflanzt ihr die Beeren selbst an?
Nee. Wir machen nur Gemüse. Also dadurch, dass wir ja immer dasselbe Sortiment eigentlich haben rund ums Jahr.
Beerensträucher ist auch, glaube ich, eine Sache für sich so.
Genau.
Habe ich mal.
Aber also die Tomatensoße machen wir auch rund ums Jahr, auch wenn wir keinen eigenen haben, weil ja, auch wenn wir Tomaten zukaufen, bleiben mal welche liegen.
Okay.
Und bevor man sie wegschmeißt, machen wir dann halt Soße draus. Und bei den Beeren, die haben wir nicht das ganze Jahr tatsächlich, aber abgesehen von Beeren, wir haben mittlerweile auch Kartoffelmarmelade, glaube ich, heißt das, so marzipanmäßig. Also meine Oma hat da jetzt schon sehr viel, also alles, was irgendwie nicht mehr zu verkaufen ist und wo man im Entferntesten, glaube ich, irgendwie Marmelade draus machen kann, wurde schon ausprobiert.
Ja. Ja, das ist ja irgendwie auch geil, ne? Dass du so versuchst, alles noch irgendwie zu verwenden. Eigentlich ist das ja voll der...
Also der Gedanke ist einfach so genial. Einfach hau Gelierzucker drauf und guck, was passiert.
Ja.
Mega.
Und haltbar machen an sich, finde ich auch. Also
also Sauerkraut ist generell, wir hatten das im... bei uns im Museum, als ich hier im Städtischen Museum noch gearbeitet habe, da wurden dann so Erfahrungsexperimentierkoffer gemacht. Da gab es dann eben auch einen zum Thema Ernährung oder generell Landwirtschaft vor mehreren hundert Jahren. Und ein Teil davon war wirklich ein alter Kohlhobel und dann eben so ein großes, so ein großer Tonkrug, wo du dann wirklich mit in der Klasse als Klassenexperiment Sauerkraut machen konntest. Und das ist ja eigentlich. Es ist ja, man denkt sich ja dann auch wieder, viel Arbeit, aber im Grunde ist es ja eigentlich nur Hobeln. Also Hobeln ist die nervige Arbeit.
Und dann brauchst du halt irgendwie noch, das muss ja dann irgendwie auch gern. Also,
genau, genau. Ja. Aber es ist ja im Grunde nur Wasser und
also wir machen auch Sauerkraut selber. Ich glaube, es sind nur Salz, nicht Preiselbeeren, die
schmerzen. Wacholder.
Genau. Und Sprudelwasser, ich glaube, das war's.
Sprudelwasser, ja. Das ist vielleicht der Trick auch. Ja, klar, weil es braucht ja irgendwie diese saure Komponente, dass die Milchsäuregärung einsetzt.
Genau, genau. Und das, die Bakterien zum Gären sind ja dann an den Beeren oder am Kraut selbst dran und dann.
Ich habe keine Ahnung.
Also, wir hobeln das oder wir haben eine Schneidmaschine, muss man sagen.
Das jetzt.
Und dann wird das so richtig eingedrückt im Fass, dass auch nur so eine gewisse Brühe schon drin steht. Und wie gesagt, diese Zutaten dazu, das war's.
Das ist auch spannend.
Und das ist halt einfach so genial. Du hast ein bisschen Arbeit beim Hobeln, beim
Magst
Einmachen.
Magst du Sauerkraut?
Ich mag Sauerkraut, ja.
Ich mag Sauerkraut auch sau gerne. Ich esse es aber nur kalt. Ich finde es warm.
Okay.
Ein bisschen anstrengend irgendwie. Also irgendwie finde ich so, das ist dann so laut. Das ist, glaube ich, meine Aubergine. Okay. Ich finde, das ist so, okay. Das ist so laberig dann.
Fair.
Und ich finde, wenn das so, wenn das ganz frisch ist und aus dem Kühlschrank, ist es so geil knackig und das schmeckt so lecker. Ich muss noch ganz kurz eine Sauerkraut-Experience teilen, die ich neulich hatte. Okay. Das hat jetzt gar nichts mehr mit.
Zu viel Sauerkraut.
Nee, leider nicht. Das hat jetzt nichts mit Down to Earth zu tun. Das geht um, also wir waren Sterne essen. Und da gab es einen Gang, das ist so ein Traditionsgericht quasi bei denen irgendwie, weil es so nostalgisch ist, wirklich ein Kartoffelpüree. Aber irgendwie halt, ne, but make it fancy. Und das gab, also wir hatten ein antialkoholisches Getränke-Pairing und dann haben wir schon so gedacht, man wusste vorher nicht, was das ist zu jedem Gang und zu diesem Kartoffelbrei-Gang. Ich so, Alter, was wollen die da machen? Wollen die Apfelsaft oder so? Und dann gab es einfach so einen mega geilen Sauerkraut, aber also kein Drink oder nicht nur die Sauerkrautsaft, aber es hat so gut gepasst und es war so unfassbar lecker, war ein bisschen süß und so. Und es war irgendwie nice. Also ich finde Sauerkraut ist ein echt unterschätztes. Aber zum Beispiel Weißkohl, es ist ja Weißkohl, ne? Finde ich zum Beispiel ekelhaft, kann ich nichts mitmachen. Also, das ist ja auch eine Art Weißkohl,
Kannst auch Chakalaka draus machen.
Aber das ist so, die Blätter sind so dick, das ist alles, aber
ja,
Sauerkraut finde ich cool.
Ja.
Was ich hiermit vielleicht noch machen will, wäre irgendwie so Man macht auch Rouladen mit Weißkohl, ne? Hm. Ja, irgendwie sowas.
Mhm. Dann dafür halt gibt es eine extra Sorte, die ist so flach, wo die Blätter so groß sind.
Damit man gezüchtet dann extra dafür, ja. Dann? Oder krass. Alter, das ist so interessant. Ja. Ich liebe das alles. Ich liebe Lebensmittel.
Das also ist, also meine Krautgeschichte, das ist arbeitsbezogen. Meine Arbeit ist beim HR oder wir sind Untermieter beim HR in Frankfurt. Und da dürfen wir dann in den Genuss der Kantine kommen. Und da gibt es dann immer die Kantinengerichte, Fertiggerichte kannst du nicht nehmen, weil die einfach schweineteuer sind. Aber du gehst dann immer an die Snackbar, an die Gemüsebar, wo auch, wenn ein guter Tag ist, der Koch sich auch was Gutes überlegt hat. Ansonsten ist es einfach nur Gemüse gedünstet, gekocht, angebraten, immer zu fettig, manchmal zu salzig. Und ich habe jetzt in der Salatbar Krautsalat entdeckt und der ist so geil, weil auch der Salat ist immer zu viel Essig, zu viel Salz. Aber dieser Krautsalat weil da kannst du nichts falsch machen. Wenn der sauer schmeckt, dann ist es halt so. Und das ist immer noch so als Topping oben drauf. Dann wird der ganze andere Sachen, wenn es irgendwie Einheitsbrei ist, am Ende hast du nochmal so ein kleines Highlight.
Ist das ein deutsches Ding? So diese Liebe zum Kraut? Zum Kohl?
Ich glaube, bei Kohl generell.
Ich kann es schwer sagen. Ich weiß, dass wir jetzt um die Jahreszeit. Also es gibt noch eine weitere Sorte, die Blätter sind da nicht so hart, wie du eben gesagt hast. das benutzen wir auch, um den Krautsalat zu machen, um das Sauerkraut selber zu machen. Aber ganz viele, oder das heißt ganz viele, aber ein gewisses Klientel, das sind, würde ich sagen, sind eher Leute, die irgendwie ihre Wurzeln im Osten von Europa haben. Mhm. Oder Balkan, so die Ecke, die kaufen die Kohlköpfe dann, die sind so, ich würde sagen, handballgroß. Die wollen also nur diese Größe haben und die legen die dann ganz ein. Also die schneiden, glaube ich, den Strunk raus, machen die dann alle in so ein Fass.
Ich wollte gerade sagen, worin legen die ein? Was für ein Gefäß? Ah, okay, Fass, ja, ergibt Sinn.
Genau, und also im Ganzen. Die schneiden das nicht, die machen nur den Strunk raus. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, dass es in der Region Europas zumindest auch
schon
wahrscheinlich ein bisschen verwurzelter ist.
Super spannend. Voll geil, richtig gutes Gastgeschenk. Was, das verbraucht sich, das davon, man wird davon vielleicht auch gesund, so, ne? Das, also, finde ich sehr angetan. Wird man gesund, ja. Cool. Von der Marmelade vor allem.
Ja,
geil, über die du isst aber auch Tomaten, ne?
Ja, ja. Mist. Ja, bei der, also wir prüfen, also ein paar Sachen haben wir jetzt schon aufgeteilt.
Wir diskutieren das gleich nach der Sendung.
Genau, da prügeln wir jetzt noch ein bisschen drum und dann. weil die Tomatensauce sieht echt.
Die sieht so sehr rustikal und.
Aber wobei, du kannst die Tomatensauce haben, dafür kriege ich das Pesto.
Okay, fair. Guck mal, so einfach. So einfach ist das hier. Ganz easy, ganz entspannt. Wollen wir was trinken?
Wir wollen was trinken.
Weil auch da, also Mann voller Überraschungen. Ich bin richtig gespannt. Ich musste heute eine Zutat dafür mitbringen. Sahne und Schottgläser. Das ist das, was ich weiß.
Ja, ich hatte wirklich da erst gar keine Idee, was ich damit bringen soll. Aber mir kam dann, auch weil es... Nochmal Thema, aber kurz, wir sind mit der Fußballabteilung, verkaufen wir auf dem Weihnachtsmarkt in Bauschheim Essen und Trinken und unter anderem verkaufen wir da auch das, was wir jetzt gleich trinken werden.
Du hast eine extra Kanne mitgebracht, die sehr schön ist übrigens.
Ja, ich hoffe, es ist nicht zu heiß geblieben da drinnen.
Sonst stockt die Sahne, meinst du?
Also ich kann nicht genau sagen, was drin ist, wurde mir...
Oh mein Gott.
Oh, Glühwein ist auf jeden Fall ein Bestandteil davon.
Okay. Ja, brauchen wir wirklich Schottgläser oder können wir auch größere nehmen?
Ich würde Schottgläser... Also ja gut,
okay. Okay, wir probieren erstmal.
Es ist nicht nur Glühwein anscheinend.
Okay.
Dann ich spiele uns mal kurz in den Modus hier noch ein.
Endlich auch mal wieder ein Shot.
Ich wollte gerade sagen, nach langer Zeit glaube ich mal wirklich ein Shot.
Sehr gut.
Ja, ich würde auch sagen, die Leute trinken den auch eher als Schott als Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt.
Aber was macht mit der Sahne?
Ich glaube, das ist so ein bisschen das Special daran.
Oder was? Oder? Okay.
Dass es nicht, also eher ein bisschen süßer schmeckt.
Okay, fair, machen wir. Holst du die Sahne gerade?
Ich hole die Sahne.
Sehr gut. Okay, ich bin richtig. Darf ich aufschrauben?
Mhm.
Okay.
Wie gesagt, ich hoffe, dass es nicht zu heiß ist.
Es dampft nicht mehr. Oh mein Gott, es riecht richtig gut. Oh mein Gott, es riecht die Weihnachtsstimmung. Ah, doch, es dampft. Aber es wird schon passen. Oh Gott. Willst du erstmal probieren, ob es zu warm ist, oder?
Wir sitzen einfach ein bisschen länger noch hier.
Und was macht man zuerst, die Sahne oder die? Ist noch nicht offen, ne?
Also ist noch nicht offen.
Ich habe eigentlich, also ich bin von so Schlag, also
geschlagener Sahne. Ah, das können wir aber auch machen.
Das können wir machen.
Weil jetzt ist sie ja gekühlt.
Jetzt ist sie gekühlt. Ich hätte sogar noch, okay, ich.
Okay.
Wir machen einfach Schlagsahne-Pause, die diesmal funktioniert.
Okay.
Ich hoffe. Wir hören uns gleich wieder.
Hallo, ich habe einen Kulturtipp für euch. Und zwar war ich am Wochenende in Wien. Ich gebe zu, das ist nicht um die Ecke, aber ich hatte die absolut große Ehre, Jens Emmert, den wir auch schon im Podcast zu Gast hatten, live im Musical in Wicked sehen zu dürfen. Und falls ihr in der Ecke seid oder auch nicht, es lohnt sich auf jeden Fall, dort mal vorbeizuschauen, in der Bühne Baden, in Wicked, der österreichischen Erstaufführung von diesem Musical. Und Jens spielt den Mock. Ich will nicht zu viel verraten, aber es ist auf jeden Fall eine gute Vorbereitung auf den Kinofilm Wicked, der im nächsten Monat erscheint. Also, Kulturempfehlung, Wicked, Bühne Baden in Österreich, in der Nähe von Wien, mit Jens Emmert. Ganz viel Spaß!
Okay.
Es hat geklappt.
Ja, es sieht so schön aus. Oh mein Gott. Also.
Und es duftet.
Und also. Es ist auch richtig klein und süß. Oh Mann. Also, was haben wir hier? Die heißen, du hast es gerade schon gesagt.
Die heißen Schneemänner. Und ja, wie gesagt, es ist Glühwein dabei, noch was anderes, Schlagsahne und ein bisschen Zimt obendrauf.
Der Zimt, finde ich, macht es auch schon nochmal richtig fancy.
Es ist bei allem. Egal, wo du so ein bisschen Zimt oder irgendwas drüber streuen kannst, ist traumhaft.
Okay. Okay, man kippt das dann einfach alles in einem.
Ja, ich befürchte, wir müssen das ein bisschen langsam trinken, weil es noch ziemlich heiß ist. Mm-mm.
Ist null heiß. Ist ideale Trinktemperatur. Geil, alle haben so einen kleinen Milchbad, so einen kleinen Sahnebad. Oh mein Gott. Das ist möglicherweise das beste Getränk, was ich hier hatte.
Oh ja.
Ja, das ist mega gut. Also alles, was Sahne involviert, ist ja schon mal...
Sahne und Glühwein und noch etwas.
Das brennt schon nach, oder?
Ja.
Kommt mir das nur so vor, also es geht so die Speise runter.
Ja, also...
Das, okay.
Shotgläser sind schon angemessen.
Ja, auf jeden Fall. Okay. Ihr serviert es dann auch in Shotgläsern? Ja. Okay. Ich hab's gleich. Ich kann ruhig schon weiterreden.
Es ist spannend, das anzusehen. Wie du deinen Hut festhältst.
Mein Hut, mein Kopfhörerhut. Oh, super. Ey, das ist sehr schön. Top jetzt, Drink.
Wirklich. Das ist jetzt Weihnachtsstimmung. Mhm. Jetzt können wir anfangen.
Ich auch. Vielleicht machen wir uns da nochmal was. Ah, wir haben ja kein Originalrezept. Ich hätte gesagt, wir machen uns nochmal für die Weihnachtsfolge nochmal so.
Wir machen uns Glühwein. Ja, beim letzten Mal hat der Glühwein gefehlt.
Passt auch gut mit Sahne. Ja, machen wir. Okay. Oh, und wir können nochmal rumprobieren, was da noch das Secret Ingredients ist.
Genau.
Okay. Okay.
Ich finde dir es heraus.
Wir können das so testen über die Folge. Das können wir ausprobieren.
Ich denke gerade wirklich einfach an Weihnachtsmarkttasse, Glühwein rein, Sahne obendrauf, Zimt. Noch so ein kleines, einfach nur für die Deko so ein Anis-Sternchen.
Ja, guck mal. Ich fände, guck mal, die Ideen sind da. Was mir aufgefallen ist, ist, dass wir, glaube ich, so krass im Thema drin sind, dass wir irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt überhaupt noch über den Fragebogen und über die Sachen reden wollen. weil wir noch so viel auch machen wollen. Und
wir können auch ausnahmsweise mal ein bisschen Überlänge machen.
Ach, genau. Ich habe nämlich eine Frage gehabt. Also erstmal habe ich mich total gefreut und mir gedacht, ach, der Philipp und ich, wir sind eine Person. Weil du geschrieben hast, Hamburg ist die zweitschönste Stadt. Ja. Daran mache ich das natürlich fest. Finde ich aber auch. Kann ich total gut nachvollziehen. Ich habe eine Frage zu deinen Charakterisierungen, die du über dich selbst in drei Worten, die alle falsch sind, getroffen hast. Du hast geschrieben, du bist ordentlich, unorganisiert und kreativ. Und ich checke nicht, wie kann man unordentlich und organisiert sein? Schließt sich das nicht aus für dich?
Nicht ganz. Ich glaube, ich würde auch nicht sagen, dass ich immer unordentlich bin. Aber ich glaube, im Arbeitskontext würde ich schon sagen, dass ich relativ organisiert bin.
Und im privaten
Kontext würde ich vielleicht sagen, dass ich da manchmal nicht ganz so Das heißt ordentlich, aber ja, ich glaube.
Aber ist es nicht auch so, dass wenn man im Job so krass funktionieren muss und immer da alles richtig, dass man auch im Alltag einfach mal loslassen will?
Ja.
Und sich gehen lassen will so ein bisschen? Ja. Ich finde, wenn es ein gesundes Maß
hat. Ja. Ich würde auch noch sagen, dass es ein gesundes Maß hat, aber ja.
Sehr gut, sehr gut.
Ich hätte jetzt auch noch so ein bisschen den Unterschied gemacht. Also bei ordentlich denke ich dann eher so, ich verlege mal irgendwas oder
ja,
es genau. Ist weg und unorganisiert. Einfach einen Tag starten. So, also organisiert wäre dann wirklich so, okay, ich weiß, ich muss das, habe jetzt den Termin und zwischendrin verliere ich halt meinen Schlüssel oder sowas.
Wenn ihr kocht, räumt ihr dann parallel schon die Sachen, die ihr nicht mehr benutzt, weg?
Ich glaube, das ist so ein Punkt. Hin und wieder kommt es vor, dass das nicht so ist. Ja.
Ich glaube, das ist eigentlich eher die Regel, dass die meisten Leute das liegen lassen, oder?
Ja. Echt? Ich nehme es mir immer wieder vor. Ich hatte das während der WG-Zeit einfach nur, weil ich einfach keinen Bock hatte, den anderen da irgendwie, was weiß ich, noch den dreckigen Topf oder sowas stehen zu lassen.
Das ist lustig.
Dass ich dann wirklich dann direkt aufgeräumt habe, auch parallel. Aber ich muss es mir wieder angewöhnen. Das ist irgendwann wird man halt so.
Ich bin da richtig neurotisch. Ich mag das überhaupt nicht, wenn noch irgendwas.
Es muss einweichen.
Irgendwo, also
es muss
stell alles mir vor, einweichen. Du machst so, ich kann das schon verstehen, ne? Du kochst abends und dann isst du und dann bist du einfach zu faul, das wegzuräumen, aber dann wachst du morgens auf und dann steht das alles noch da. Nee.
Ja, dann lässt du noch was anderes, dann stellst du was anderes noch dazu. Und dann irgendwann denkst du dir, jetzt?
Ja, ich glaube, wir beide
verstehen uns ziemlich.
Krass, ich bin, aber ich war auch zu WG-Zeiten.
Ja.
War das auch so, dass ich teilweise das Messer schon abgespült habe, während die Person noch vielleicht das gebraucht hätte zum Schneiden?
Okay, du bist so einer, die dann auch einen Teller wegnimmt. Mhm. Ja, okay. Ja.
Ist auch nicht so toll.
Ja.
Oh Mann, ja gut, okay, haben wir das auch geklärt. Sehr schön, sehr schön. Ich habe eine Frage zu deinem Lifehack. Der ist nämlich... ich wusste
also
nicht genau,
der ist sehr jobbezogen. Also.
Ah, okay, das hat mich nämlich interessiert, ob das so agrartechnisch ist oder ob das so in Richtung Festival geht.
Also was tatsächlich war, das, also kenne ich es eher aus meinem Alltag. So
erklär mal, was muss man machen?
Also hin und wieder kommt es vor, dass man einen Stapler oder was auch immer nachtanken muss und vielleicht jetzt keinen Trichter zur Hand hat, aber vielleicht in irgendeinem Auto noch eine Wasserflasche liegen hat. Und dann, ich glaube, mein Vater hat mir das mal gezeigt, wenn man den Deckel, den Boden rausschneidet, hat man dann so eine Art Trichter.
Ja, klar,
also, man muss halt Glück haben, dass die Öffnung auf die Öffnung von dem, was auch immer man betanken will, passt, aber dann...
I see. Schlau. Ja. Okay, ich habe auch da dran gedacht, aber ich habe halt auch gedacht, das ist eigentlich ganz geil für so für verschiedene andere
Aktivitäten. Ja, wo man halt immer einen Trichter braucht. Also es ist...
Ja.
Ja.
Das habe ich aber auch schon mal gemacht, tatsächlich mit Befüllung von irgendwie Sirup in Flaschen. Dafür sowas geht es auch. Also muss die Öffnung einfach passen. Sehr guter Lifehack, muss ich sagen. Und wir haben jetzt schon so viel über Rüsselsheim gesprochen, aber noch nicht unser Knöpfchen gedrückt. Du bist ein Bauschheimer. Bist du in Bauschheim auch geboren?
In Wiesbaden-Dotzheim.
Okay, spezifisch. Alles klar. Das heißt, du bist hier aufgewachsen, du kennst die Stadt.
Ja.
Was ist hier dein favorite place to be?
Ich glaube, in den letzten Jahren, vor allem auch irgendwie durch das Weinfest, hauptsächlich der Wernerpark, den ich vorher aber gar nicht so krass irgendwie auf dem Schirm hatte, ehrlich gesagt.
Ich glaube, so ging es so vielen. Ja.
Ja, und ansonsten glaube dann auch unten am Main.
Mich richtig gewundert, dass du nichts Bauschheimer-Spezifisches gesagt hast. Oder erzählt das für dich nicht so krass zu Rüsselsheim?
Ich habe mir jetzt schon eher gedacht, dass ihr das hören
City.
Wollt.
In Stadt. Aber in Bauschheim hast du dann einen speziellen Ort?
Boah, ich glaube, ich habe so viel Zeit am Sportplatz verbracht, dass das schon irgendwie besonderer Ort ist, in Anführungszeichen. Und ansonsten, glaube ich, gibt es super viele Orte, mit denen irgendwelche Erinnerungen so verbunden sind, aber das sind schon viele. Also,
aber das sind so die drei herausstechen. Okay, ja. Verstehe. Und wir fragen natürlich auch immer alle Leute, wie sie ihren Nicht-Rüsselsheimer FreundInnen Rüsselsheim beschreiben würden. Wie würdest du das tun?
Boah, schwierig. Schwierige Frage. Glaube, wie gesagt, wenn man die richtigen Ecken kennt, kann man wirklich eine gute Zeit haben. Ich glaube halt, diese offensichtlichen Stellen, wo jetzt ein Auswärtiger zuerst landen würde, sind halt aktuell zumindest
ausbaufähig.
Ja, eher so, geht so ansprechend. Deswegen müsste man sich vorher vielleicht ein bisschen informieren, aber dann kann man hier, wie gesagt, glaube ich, auch eine gute Zeit haben.
Weil ich glaube, mit der Entscheidung für die Arbeit auf dem Hof und auf dem Feld oder generell einfach im Betrieb ist natürlich verbunden, dass du ortsgebunden bist. Also ja, ne, es ist klar, solange dieser Betrieb existiert, wirst du hier sein.
Ja.
Von daher, ne? Aber ich glaube, ja, man hat immer auch einen anderen Blick auf Rüsselsheim, wenn man hier aufgewachsen ist. Wobei in Bauschein ist, glaube ich, da laufen die Uhren einfach auch ein bisschen, ja, an.
Also ich finde auch, also klar, das gehört offiziell zu Rüsselsheim, aber ich finde, das ist nochmal was anderes, mhm, als jetzt irgendwie Hasloch zum Beispiel, da ist kein...
Keine Trennung, keine, ne? Da ist ja keine große ist Straße, wo man erstmal... Ja.
Ja, das stimmt schon. Selber bei Königstetten hast du jetzt Blauen See dann mittendrin. Das ist mir bei Bauschheim wirklich immer, also wie jetzt so gedanklich einmal, wie komme ich von hier nach Bauschheim? Und dann fährst du halt 6. immer mit der 6. Und wo fährt die 6 immer lang? Durch den Wüstenforst.
Ja, genau.
Und dann auch,
was ist der Wüsteforst?
Das ist einfach die Bundesstraße. Und
aha, die heißt so?
Ich dachte, das ist der Wüsteforst. Und das ist ja im Grunde, und da fährst du ja wirklich, du hast ja im Grunde eigentlich nur diese Bundesstraße und dann... Wenn du kommst dann ortseingangs ein, hast dann noch Eselswiese, die vielleicht irgendwann mal gebaut ist, Globus und dann den Ort. Und da ist halt doch irgendwie ein bisschen Strecke, die du zurücklegst. Mhm. Und dadurch, dass ich ja eigentlich immer nur mit dem Fahrrad unterwegs bin, ist es halt auch nochmal irgendwie.
Ja, und da ist auch so eine, da wo auch immer früher das Wasser stand, wenn es so geregnet hat, das ist voll die Steigung dann. Am Ende muss man mal richtig treten. Das schreckt mich immer ab.
Erinnerst du dich auch noch, das ist mir letztens irgendwann gekommen, als in der Unterführung da immer das Wasser gestanden hat.
Mit der krassen Überflutung.
Ja, und dann hat man aber immer diesen Metallsteg irgendwie dahin gesetzt, dass er noch drüber
ist. Ja, da nenne ich mich, erinnere mich auch noch, dass da Leute mit dem Kanu gefahren sind. Das war wirklich, da war so eine riesen Überschwemmung. Das war wirklich, da war ich vielleicht so 11 oder so. Das ist schon wirklich lange.
Ich hatte immer diesen Metallsteg dann im Kopf. Das war auch in der letzten Folge bei Claudia, als wir dann über dieses, ich habe immer noch nicht rausgefunden, ob da im Ostpark dieser Kletterfelsen irgendwas anderes vorher war. Aber das hat sich so gedanklich fest eingebrannt, dass da mal was anderes war. Und bei dieser Unterführung habe ich dann auch kurz überlegt, da war doch mal
was. Ist Bauschheim, also ist das wie im Ried, so dass der Grund so feucht ist oder dass es irgendwie...
Also wir haben schon Flächen oder Äcker, wo, also wir haben fast an jedem Acker einen Brunnen, muss man erstmal dazu sagen. Ist auch nicht selbstverständlich. Sonst könnten wir kein Gemüse anbauen, keine Kartoffeln anbauen in dem Maße. Und es gibt schon Stellen, wo das Grundwasser relativ schnell kommt, also bei 3 Metern vielleicht.
Okay, krass.
Aber es gibt auch Stellen, wo es tiefer steht. Also ist unterschiedlich.
Okay.
Ich glaube jetzt nicht, dass das der unbedingte Grund war, warum.
Ja, das stimmt schon. Das ist wahrscheinlich einfach auch mangelnde Abflussmöglichkeiten irgendwie. Wahrscheinlich.
Ja, also ich kann mich daran erinnern, dass es mal so richtig überflutet war. Also auch nur ganz dunkel.
Mhm.
Aber seitdem war da noch...
Nee, die haben da auch irgendwas behoben. Ja. Ich glaube, da wurde irgendwas gemacht. Müssen wir mal im Tiefbauamt nachfragen. Ach ja. Wollen wir noch mal ein bisschen über Musik sprechen?
Wir reden über Musik.
Juhu. Da habe ich nämlich auch gedacht, der Philipp und ich sind eine Person.
Ich hatte nur im Augenwinkel
Richtige Millennial, richtige Millennial-Song.
Oh ja, okay.
Finde ich.
Ja.
Du bist gar kein Millennial, du bist an der Grenze, gell?
Oh, wo ist die Grenze?
Ich glaube 97, 98
ja?
sowas.
Ja, dann bin ich an der Grenze.
Zillennial.
Ja, erzähl mal, was hast du mitgebracht?
Auch, ich glaube, ein sehr bekanntes Lied, würde ich mal schätzen. Sogar über unsere Altersgruppe hinaus,
oder? Auf jeden Fall, ja.
Mockingbird von Eminem. Ich muss sagen, ich höre gar nicht so viel Musik. Relativ wenig. Und ich bin da auch, glaube ich, wirklich sehr wenig bewandert in dem
Thema.
Das heißt,
wenn du auf dem Acker bist, hast du keine Kopfhörer drin? Und
doch schon. Aber ich höre, glaube ich, also zu 80% Podcast, würde ich schätzen. Ja, und aber Eminem habe ich schon immer gerne gehört. Und das ist so ein Lied, wo auch einfach irgendwie, man kann das auch noch wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre hören. Also so geht mir es zumindest. Was ja nicht mit jedem Lied so ist. Aber deswegen habe ich mir gedacht. Das ist ein
guter Song. Und es hat jetzt genau 57 Folgen gebraucht, bis wir Eminem auf der Playlist
eigentlich
haben.
Eigentlich echt bitter.
Was?
Echt bitter. Weil der schon so eine Ikone irgendwie ist. Ne? Ja. Und ich fand es immer geil, dass er so krass persönlich gerappt hat. Also wirklich so, und diese familiären Abgründe und fand ich mal richtig cool. Ganz kurze Zwischenfrage. Hast du eine Podcast-Empfehlung, wenn du so viel Podcast hörst?
Kommt drauf an, was man so hören will, ne?
Hörst du so Agrar-Podcast? Nee. Oder ist es okay?
Ich glaube, Mordlust kennt fast jeder.
Bist du ein True-Crime-Boy?
Nur Mordlust eigentlich.
Okay.
Ansonsten, ich höre teilweise auch echt so Geschichtspodcasts.
Ah, cool.
Ja. Sport, also Fußball, Basketball,
sowas. Breit aufgestellt.
Ja.
Okay, cool. Ja.
Das ist einfach ein tolles Medium.
Podcast, ja. Ich bin auch langsam damit warm geworden. Es hat ein bisschen gedauert, aber genau. Was hast du damit gemacht?
Ich habe eben heimlich wieder am Handy was rausgesucht, weil ich natürlich nichts vorbereitet habe. Dann ist mir aber ein wunderbares Gespräch vom letzten Freitag in den Sinn gekommen. Da war ich auf dem Hessischen Film- und Kinopreis. Habe erst gearbeitet und dann war ich zu Gast als Seedfiller. Und habe da mit Ronja, die schon mal in der Folge benannt worden ist, die hat mich freundlicherweise nach Hause gefahren, weil natürlich wieder Schienenersatzverkehr. Und da hat sie erzählt, dass im Rind vor ein paar Tagen eine japanische Rockband gespielt hat.
Die waren auf dem Cover vom Programm.
Und so komplett random. Und sie hat das nur von außen gehört, durfte dann nochmal hinten rein. Und die war total begeistert, wo ich gedacht habe, wo wir dann im Auto gesessen haben und dann dieses Gespräch so, ja. Also es ist nicht immer nur K-Pop, es ist auch dieses ist dann J-Rock, glaube ich.
Ja.
Das ist eigentlich auch geil und das wird mir auch ab und zu mal reingespielt. Und deswegen setze ich nicht von der Band, die da im Rund war, sondern von Mutant Monster den Song Abnormal.
Okay, aber ist auch J-Rock dann?
Ist auch J-Rock, auch drei Mädchen, die...
Du hast du schon mal sowas ähnliches draufgepackt, oder?
Hat die es schon mal draufgepackt?
Irgend so was, so einen komischen Namen auch.
K-Pop. Das war noch diese Staffel, ja. Jetzt ist es J-Rock. Und jetzt auch so ein bisschen mal in die Breite gehen.
Okay, ich habe was mit Themenbezug. Ich hatte erst, und dann habe ich das verworfen, weil mir das ein bisschen zu verklärend war. Ich hatte zuerst Thank God I'm a Country Boy von John Denver. Weil das ist wirklich so, also der Text ist so, my days are filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Dann dachte ich mir, ich glaube, so rosig. Hast du auch jeden Tag so einen country charm, der dir so, dass du so denkst, ach, die Sonne geht auf. Ich sitze auf dem Trecker und trinke
Kaffee. Kommt schon vor, aber vielleicht nicht jeden Tag.
Okay. Deswegen jeden Morgen erstmal den Cowboy-Hut auf, den Grashalm.
Ja, deswegen habe ich das vielleicht ein bisschen... realitätsfern.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, ich finde, Country muss dann irgendwie doch schon sein und habe mich dann entschieden für auch eine Band, die ich vorher nicht kannte, Montgomery Gentry. Das ist ein Duo. Mhm. Und der Song heißt Daddy Won't Sell the Farm. Und da habe ich auch gedacht, das passt.
Ja.
Und der Text ist richtig deep und es ist auch irgendwie, also nicht so ein Wohlfühl-Country, sondern es hat schon irgendwie auch eine Tiefe. Zum Beispiel lautet eine Textzeile, there's concrete around all around him, but daddy won't sell the farm. Oder one day he's gonna leave it all to me and I'll start my own branch of the family tree. They'll get the message written on the roof of the barn, daddy won't sell the farm. Und das fand ich irgendwie, das fand ich cool.
Das haben aber diese Country-Songs immer, dass die so vom Text her oder vom Inhalt eigentlich sehr tiefgründig, teilweise sehr, sehr trauriger, als es dann am Ende klingt. Es ist halt einfach diese Boing-Boing-Boing-Melodie, die dann das halt so ein bisschen rauskickt.
Das hast du schön gemacht.
Ja.
Ja, das war irgendwie. Banjo. Ja, ich habe das erkannt. Das hat man erkannt.
Banjo mit hier gebrochenem Arm.
ich fand, das passt. Das war so, ne, dass man schon sich sehr aktiv entscheidet, einen Hof weiterzuführen.
Ja, also muss man schon wollen. Also
gibt es
genug Sachen, die cool sind, positiv sind, gibt aber auch Sachen, die man, also sollte man sich vorher klar drüber sein, glaube ich.
Wie hat dein, also es war ja auch nicht selbstverständlich, dass du das wahrscheinlich übernimmst, weil du gesagt hast, du hattest auch so eine Teenagerphase oder keine Ahnung, dass du so nicht so viel Interesse daran hattest. Wir hatten neulich Lou Becherer hier sitzen von der Schreinerei Becherei und die hat auch gemeint, natürlich war ihr Vater dann irgendwie super happy. War das ein Moment für deinen Vater, wo du auch gemerkt hast, da fällt ihm irgendwie ein Stein vom Herzen oder?
Ja, klar. Also
weil ich glaub, das ist ja sonst das Ende von einem Betrieb eigentlich, ja, oder? Ja,
also der würde dann irgendwann halt
ja
auslaufen, sage ich mal. Aber klar, also wird, glaube ich, jedem so gehen, dass wenn man weiß, okay, das wird weitergeführt, dass die Freude da groß ist. Ja, sowas bei uns auch. Also hab da jetzt ehrlich gesagt gar keine konkreten Erinnerungen dran.
Also hast du es nicht so zeremoniell irgendwie gemacht, Papa, ich muss dir was sagen. Ich mach's.
Ich glaube, das war schon auch jetzt nicht so von, also es gab jetzt keinen expliziten Tag, wo ich das so entschieden habe. Ich glaube, wenn mir jetzt das Studium so gar nicht zugesagt hätte, oder ich vielleicht währenddessen noch gemerkt hätte, was auch immer. Ne? Hm. Aber ja, also ich glaube, es war ein Prozess und deswegen gab es jetzt kein explizites Ereignis.
Okay. Wollen wir zum Abschluss noch eine Runde Entweder-Oder spielen?
Hast du ein Entweder-Oder vorbereitet? Ja, dann machen wir ein Entweder-Oder.
Ich muss nur eine Frage, die können wir stellen, aber wir haben sie eigentlich schon beantwortet. Aber wir lassen die einfach mal drin.
Der ist immer noch sehr laut und ich habe es immer noch nicht geändert.
Ich finde den, auf der Aufnahme fand ich den übrigens total.
Ja, aber hier ist er irgendwie, ich habe den, oder ich.
Also er war.
Na, jetzt geht's. Mhm. Vielleicht bin ich auch den zu ungewohnt, dass
ja, wir haben den halt noch nicht, also wir haben ihn schon seit Staffel 1, aber wir haben ihn noch nicht so regelmäßig gebraucht. Aber
deswegen,
jetzt heute.
Deswegen freue ich mich, dass du was vorbereitet hast.
Fängst du an und wir wechseln uns ab?
Gerne.
Okay, du weißt das Prinzip, du musst einfach dich spontan für eine Sache decken.
Keine Erklärung, kein gar nichts, einfach nur raushauen. Hofladen oder Markt?
Markt.
Kohlernte oder Kartoffelernte?
Kohlernte.
Direktvermarktung oder Großhandel?
Direktvermarktung.
Morgens oder abends auf dem Feld?
Morgens.
Ernttag oder Pflanztag?
Pflanztag.
Folientunnel oder Freiland?
Freiland.
Bio oder konventionell?
Konventionell.
Saatgut ziehen oder kaufen?
Kaufen.
Roboter auf dem Acker oder herkömmliche Maschinen?
Herkömmliche Maschinen.
Tradition bewahren oder alles neu denken? Okay, ist fies.
Beides.
Lass mal gelten. Landleben oder Stadtluft?
Landleben.
Gummistiefel oder Stahlkappen? Oder haben deine Gummistiefel Stahlkappen?
Stahlkappen.
Wurzel oder Blattgemüse?
Platt.
Okay, letzte Frage. Lieber nie wieder Unkraut jäten oder nie wieder einen Traktor reparieren müssen?
Nie wieder einen Traktor reparieren müssen, das ist, glaube ich, für alle besser. Also ich habe davon nicht so viel Ahnung.
Geil, sehr schön. Ich habe jetzt noch eine Anschlussfrage, weil du kurz überlegt hast bei der Frage und da ist jetzt mein Rückschluss, ja, Roboter in der Landwirtschaft, habt ihr sowas?
Nee, dauert glaube ich auch noch lange, bis das kommt, wirklich auch für die breite Masse, also es gibt selbstfahrende Geräte schon, aber ja, also ich glaube mit Hinblick auf Arbeitskosten und sowas ja, wird es wahrscheinlich schon was sein, was irgendwie kommen könnte, kommen wird.
Wir haben einen Kumpel, der, der ist, glaube ich, ein bisschen älter als du. Der macht das beruflich. Der macht so Agrarroboter-Betreuung. Ich glaub, also der ist der Informatiker? Oder? Ja, doch, ich glaube schon. Und die setzen die, vor allem in Spanien sind die auch eingesetzt. Und das, als ich das zum ersten Mal gehört und gesehen habe, fand ich das so irre, dass, also die, was machen die eigentlich? Die bewässern, glaube ich, teilweise. Und ich dachte mal so, das sind so von der Größe her wie so Staubsauger-Roboter oder so. Aber das sind einfach richtige Maschinen. Die sind sehr, sehr groß. Und das fand ich irgendwie krass, weil die sind ja komplett, also offensichtlich auch remote betreut und die machen da einfach ihr Ding. Fand ich irgendwie cool. Okay. gefunden. Ich dachte, kleine, das ist so ein kleiner Saugroboter. So wie Wall-E, weißt du? Oh. So einen habe ich mir vorgestellt. Ja,
ich glaube, im Endeffekt werden es ähnliche Maschinen wie jetzt zu sein.
Ja, nur halt selbstfahrend. Genau, ja.
Okay. Aber habt ihr schon so diese High-End-Traktoren, wo du wirklich GPS-gesteuert dann einfach nur noch sagst, hier, ich möchte das Feld
also wir schneisen, haben sonst keinen selbst. Wir sind in einer Maschinengemeinschaft, wo wir Zugriff auf so einen Traktor haben. Ist auch angenehm, weil ja. Ist entspannt und es geht schneller und man arbeitet genauer. Also ich fahre schon ganz gerne damit.
Und eine letzte Frage habe ich vielleicht noch zum Thema Social Media. Wie wichtig ist das für euch? Also ich hatte immer schon den Eindruck, dass dein Papa so ein Influencer-Typ ungewollterweise wahrscheinlich ist. Der ist schon super lustig, finde ich. Macht er das gerne? Also wenn man euren WhatsApp-Kanal abonniert, kriegt man sehr regelmäßig Videos reingespielt.
Ja, ist. Man müsste das viel mehr bespielen.
Aber wann soll man das, also
das ist halt das machen. Problem. Also ich habe auch das ein oder andere Video jetzt gemacht im Laufe der letzten Monate. Aber ja, ist zeitlich manchmal wirklich, also man hat nicht so den Kopf dafür, ist glaube ich eher die Sache, mein Handy irgendwo drauf hat, ist nicht mehr das Riesending. Aber in dem Moment dann wirklich den Kopf dafür zu haben, das zu filmen.
Ja, das müsste eigentlich eine externe Person wahrscheinlich machen.
Ja, also
aber
wenn sich da kein, also man denkt ja irgendwie beim Arbeiten auch irgendwie an das, was so noch gemacht werden muss oder konzentriert sich darauf und dann bleibt es manchmal auf der Strecke und ganz oft hat man so danach so, denkt man sich, ja, hätte man auch filmen können. Also unsere Mitarbeiterin, die Shirley, die macht doch die ganzen Videos. Die sagt auch, ich soll mehr Videos schicken, mehr Bilder schicken. ja, ich versuche mich da zu bessern, aber ja, meistens, also sie hat schon recht, aber man denkt meistens nicht dran, aber ist eine Sache, die man auf jeden Fall deutlich stärker noch bespielen könnte.
Voll, also das lohnt sich. Das ist mein Medientipp, den WhatsApp-Kanal zu abonnieren, weil, also dein Papa, der ist halt so authentisch, weißt du? Man merkt halt richtig so, er macht halt seinen Job so und erzählt halt jetzt nochmal was dazu. Ich hatte auch immer richtig Respekt vor so seiner Engelsgeduld mit mir, so einfach so jemand, der halt so gar keine Ahnung hat, irgendwas zu erklären und diese Journalistin noch so mitzuziehen auf den Kartoffel. Ernter. Aber der macht es richtig gut und man versteht richtig viel. Also ich finde, das ist ein richtiges Education-Format.
Ja, also du bist bei weitem nicht die Einzige, die das so
wiedergibt. Das ist richtig, eine richtig, richtig gute Geschichte. Okay, ich lade dich mal in den...
Ja, bitte.
Nee, das oder? Musst du selber machen. Du musst am Samstag mal auf den Markt gehen und dann kannst du auf einen der Bildschirme gucken, die da angebracht sind. Das ist bei euch auf Bildschirmen mittlerweile, ja, oder? Ja. Und dann gibt es einen QR-Code. Und dann kann man darüber in die WhatsApp-Gruppe, also in den Broadcast beitreten.
Das ist eine Gruppe. Also, es ist keine Community, es ist eine.
Nee, es ist wie so ein Broadcast, so ein bisschen wie das, was unser Oberbürgermeister macht manchmal. Also, der hat ja auch so einen Kanal,
Okay. Genau. Nee, dann. Jetzt am Samstag.
Das, genau. Und dann kaufst du auch Gemüse.
Dann kaufe ich auch Gemüse.
Obwohl, du hast ja jetzt hier, du bist ja versorgt.
Ja, aber da muss ja noch ein bisschen was dazu. Ich muss ja,
du weißt ja am besten, was in Chakalaka reinkommt. Genau. Deswegen musst du nochmal.
Ja. Nachordern.
Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Wie cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, du musst morgen nicht so früh aufstehen. Und wie früh geht dein Tag los morgen?
Morgen so um 7, würde ich sagen.
Also aufstehen um 7?
Ich glaube, bei mir ist zwischen Aufstehen und
Arbeitsbeginn echt wenig Zeit noch dazwischen. Also ich muss ja nirgends hinfahren und
stimmt.
So, ja, wenn ich um 7 aufstehe, dann fangen wir um 7:15 an.
Echt, das ist richtig human.
Das ist.
Also, ja, das wir haben eine gute Jahreszeit getroffen, glaube ich, gerade mit dem mit der Aufnahme.
Das war eine sehr informative, informative Folge. Möchte ich jetzt Landwirt werden? Vielleicht.
Vielleicht. ich fange schon mal an.
Ja,
wir können auch ein bisschen miteinander
für die
reden.
Gaben. Guck mal, wir teilen das gleich auf.
Ja, wir haben mal gucken.
Wir haben auch noch Sahne und Glühwein. Das
wir haben noch Sahne
auch
und Glühwein.
Ganz kurz anmerken, ne? Bevor die Sahne schlecht
ist. Ich muss ja nirgendwo hin.
Ich
muss
nicht
weit weg. Krass.
Ich bin mit dem Auto, aber ja. Ihr könnt
das,
ja.
Das.
Also einen kleinen würde ich gleich nochmal im Anschluss.
Ja.
Für diese erfolgreiche Folge.
Ja.
Und dann beginnt der Kampf um
das Gemüse.
Ja, das war jetzt irgendwie aufgeteilt. Den Kürbis hatte ich jetzt mal.
Wir kriegen das hin. Cool. Sehr schön. Dann komm gut heim. Viel Spaß. Musst du morgen auf dem Trecker sitzen?
Ja, okay. Weiß ich noch nicht genau.
Unorganisiert.
Hoffentlich.
mir bleibt nur noch zu sagen, Steilzeit Rüsselsheim Podcast ist eine Produktion von Stumpfer e.V. und wird gefördert von der Sparkassenstiftung Groß-Gerau, der Förderreihe Kulturmut und der Stadt Rüsselsheim am Main.
Macht's gut.
Zwei Wochen.
Ciao.